Herzlich willkommen bei Progressiv trifft Konservativ. Na, das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick am 12. Juli.
Es ist nur ein verlängertes Wochenende an der holländischen Küste. Und hier ist es viel besser auszuhalten als zu Hause, weil es hier sehr windig ist. Und ja, insofern sitze ich in Holland. Die Holländer leiden ja auch. Die sind ja bei der WM auch früh ausgeschieden, können ja Uns nicht mit Spott verfolgen und nicht über uns lachen. Und insofern geht das.
Aber das ist doch mal eine Arbeitsmoral von Ihnen, Herr Breimann. Also ich meine ganz ehrlich, Sie sind im Urlaub. Also eigentlich, Herr Merz müsste stolz auf Sie sein.
Na, ich glaube, der ist... Hanna ist sehr lustigen Lesenswerten. Und die Informationen hat der Spiegel ja immer. Artikel im Spiegel über Friedrich Merz und seine Rolle in der Koalition, dass er offensichtlich dabei ist, die Macht zu verlieren. Die schlechte Nachricht daran ist, dass sich das Schwergewicht in Richtung Spahn und Dobrindt verlagert, wobei Dobrindt halte ich nicht für so problematisch demokratiezerstörend wie Spahn, weil Dobrindt macht zwar Sachen, die ich jetzt auch nicht so toll finde, was diese Frage der Migration, also der Abweisung an den Grenzen angeht und diese Migrationspolitik ist Irrsinn. Da fällt mir ein, ich habe auch heute wieder einen Literaturtipp. Wir können heute zum Schluss wieder völlig kommen.
Ja, machen wir.
Aber nichts, sehr aktuell und trotzdem sehr alt, das Buch. Jedenfalls halte ich Dobrindt nicht für so problematisch wie Jens Spahn. Und
ich glaube, Dobrindt ist tatsächlich...
Der Spiegel will das gehört haben, dass sich das Gewicht innerhalb der CDU verlagert.
Und das ist nicht also gut. Ich habe den Artikel ja auch gelesen und... Ich finde es jetzt nicht.
Man will da als CDU-Mann eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden. Ich habe also bei uns kursiert gerade in so einigen CDU-WhatsApp-Gruppen ein Meme von Friedrich Merz Aussage über die letzte Regierung Merkel, dass diese Koalition so grottenschlecht sei. Und da fragt man sich wirklich, naja. Wenn man das dann mal selber sich zum Beispiel nimmt, dann sieht das halt, dann müsste man da schon drüber nachdenken. Aber es ist alles nicht gut. Es ist alles wirklich nicht gut. Also ja, die machen ihre Politik und kriegen das ja auch ohne Streit hin, aber da fehlt irgendwie, ich weiß es auch nicht, da fehlt das große zündende Feuer. Auch, dass man wieder sagt, dass das auch die meisten Christdemokraten wieder sagen können, mit dieser CDU sind wir einverstanden. Und ich kenne viele auch konservativere CDU-Leute, als ich das jetzt bin, die total frustriert sind. Man muss sich große Sorgen machen um das, was gerade in Ostdeutschland passiert. Und ich gucke in eine Bundestagsfraktion, wo es überhaupt kein Bewusstsein für diese Gefahr gibt. Bei einigen schon. Ich kenne welche, die selber darunter verzweifeln. Also MdB, die darunter verzweifeln, unserer Fraktion. Aber im Großen und Ganzen gibt es das Bewusstsein nicht. Und ich verstehe nicht, woher diese Selbstgefälligkeit kommt, dieses unser Gemeinsystem gefährdende Ignoranz. Ja. Ich kann das nicht verstehen und man kann sich über alles politisch streiten, da bin ich auch immer bei, aber es gibt so eine Grenze, wenn die überschritten ist und die ist überschritten und ich frage mich auch, weil ich ja weiß, wie Politiker funktionieren. Ich bin ja selber einer, wenn auch nur freizeitmäßig. Wir funktionieren ja über Eitelkeit. Mhm. Eitelkeit ist ja der wesentliche Treibstoff eines jeden, der Politik macht. So ehrlich muss man sein. Und ich wollte nicht derjenige sein, der in die Geschichte eingeht, als derjenige, der das zweite Mal eine Demokratie versemmelt hat. Und das tun die gerade. Also die Gefahr ist jedenfalls groß.
Also da gebe ich Ihnen recht. Ich finde auch, aber ich finde grundsätzlich, das haben irgendwie alle Parteien und das ist tatsächlich nicht nur ein CDU- oder CSU-Problem, sondern ich habe so das Gefühl, alle Parteien haben noch nicht wirklich verstanden, um was es geht. Also die leben alle noch viel zu gut davon, wie sie sich dort produzieren, welche Gehälter sie bekommen. Sie haben noch nicht verstanden, dass das, sobald die Koalition platzt, vorbei ist. Also zum einen muss ich sagen, was Sie eben vorhin auch zu dem Spiegelartikel gesagt haben, das finde ich irgendwie, wenn ein Herr Merz sich natürlich auch zu Ministerpräsidenten aufführt, als wäre er deren Chef, kann ich verstehen, warum Ministerpräsidenten alle sagen, also lieber Herr Merz, wir haben im Zweifelsfall bessere Umfrageergebnisse als Sie. Und wenn dann heißt, wir ziehen das so durch, flott, flott oder hopp, hopp und keine dummen Zwischenfragen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das aber auch ziemlich dumm. Und die Art und Weise des CEOs von Deutschland, wie er sich immer produziert, finde ich ja auch, also ich meine, es macht ihn einfach nicht sympathischer, weder bei dem Wähler noch bei dem bei seinen Mitministern, und dass er sie alle behandelt, als wären sie seine Angestellten, das habe ich schon von vielen Seiten gehört und das finde ich auch ganz schwierig. Ich finde ganz ehrlich, ein Kanzler müsste die Demut haben zu sagen, ich diene Deutschland und nicht ich bin der Chef. Das vermisse ich bei ihm komplett. Ich vermisse bei ihm überhaupt so eine gewisse Demut. Und ich meine, wir müssen nicht über diese ganzen Gesetze und Reformen sprechen. Da wissen Sie, ich finde die alle katastrophal und fürchterlich. Und offensichtlich die meisten anderen auch. Er hat, glaube ich, Zustimmungswerte, glaube ich, noch von 18%. Also mit welchem Recht überhaupt er noch regiert. Auf der anderen Seite, und da habe ich gerade den Podcast von Blome und Augstein gehört, sagt halt auch Blome, naja, Herr Merz ist in der CDU wohl noch die einzige Brandmauer zur AfD. Und dementsprechend muss man ja auch ganz einfach sagen, also zum einen hat man natürlich diese Gefahr der AfD, zum anderen hat man irgendwie Parteien, die nicht verstanden haben, dass es wirklich kurz vor 33 ist. Und dann hat man irgendwie eine CDU hinter ihm, die offensichtlich ja an anderen Dingen arbeitet. Also das ist schon eine dramatische Situation.
Das ist alles nicht so richtig. Wenn sich meine Partei angucken, dann müssen wir inzwischen feststellen, das ist meine Wahrnehmung, dass wir eine Bundestagsfraktion haben, die völlig losgelöst ist von dem, was an der Basis passiert, also auch an der CDU-Basis, die da vor sich hinwurschtelt. Ich habe jetzt nicht das ganze Interview gesehen, aber es war so ein Ausschnitt. Man muss bei Ausschnitten immer vorsichtig sein, weil die natürlich auch ganz bestimmte Dinge rausarbeiten sollen. Da ging es um die Automobilindustrie und Tilman Kuban, auch so ein geistiger Überflieger, der dann wieder irgendwie dieses Wort, schon die Sprache, ja, wenn von links grün die Rede ist und, das wird nicht, und das sage ich nicht nur für mich, das wird nicht meinem intellektuellen Anspruch, Mindestanspruch an Politik gerecht. Und ich habe das Gefühl, ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel, da hat jemand einem an sich guten Bundestagsabgeordneten von uns, ich werde den Namen nicht nennen, hat einen Brief geschrieben, diesen Brief, den man aufgrund des Gutachtens schreiben konnte, schreiben Sie Ihren MdB an. Und dann kriegt er eine Antwort, relativ ausführlich, die beiden kennen sich wohl, jedenfalls relativ ausführlich. Und da war die ersten beiden Absätze, hat der Autor sich nur mit der Frage auseinandergesetzt, warum dieses Gutachten zweifelhaft ist. Und er hat genau das Wording verwandt, was von News und anderen die ganze Zeit verbreitet wird. Und ich habe das ja schon bei der Causa damals in Schleswig-Holstein festgestellt, mit dem MP Günther, das ist ja genau das Gleiche. Da haben mir Leute, da habe ich den Kontakt gesucht, gesagt, ja, das kann. Und da wurde mir klar, die informieren sich aus News. Und genau das stand in dieser Mail drin, über zwei Absätze, warum dieses Gutachten sehr zweifelhaft ist. Und das seien dieses Ganze, was wir kennen, keine Juristen und zweifelhaften linke Dingens. Und dann habe ich so gesagt, wer so leichtfertig mit der Demokratie in unserem Land umgeht, den möchte ich eigentlich nicht für meine Partei im Bundestag sitzen haben. Und ich rede über jemanden, der kein Hinterbänkler ist. Und das beobachte ich überall innerhalb meiner Fraktion. Ich beobachte es, und da haben Sie recht, auch bei den anderen, eine Wurstigkeit, das einem fast, das macht mich atemlos. Ja, und jetzt fange ich doch mal mit dem Literaturteil an. Ich lese gerade hier ein Buch, ich habe das schon mal gelesen, werden viele vielleicht auch kennen, ein Roman von Leon Feuchtwanger. Feuchtwanger, der selber in der Weimarer Zeit ein ganz berühmter Schriftsteller, deutscher Schriftsteller war, Jude, der 33 fliehen musste, und der hat eine Trilogie über diese Zeit geschrieben. Und das letzte Buch ist Die Geschwister Oppermann. Das spielt genauso zu diesem Zeitpunkt des Machtwechsels. Und ich lese das und denke alle 10 Sekunden, boah, ey, wie heute. Boah, wie heute. Tag, Tag, Tag. Genau das gleiche Verhalten. Die Saumseligkeiten. Das im Prinzip die, gegen die wir uns wehren, die Dummen sind. Das sind die Blöden. Ja, und deshalb überschätzt man die, unterschätzt man die. Und deshalb macht man sich über sie lustig.
Ja.
Und sagt, die werden nie, da wird nichts passieren. Und genau das erlebe ich gerade wieder. Das ist das vordringlichste Ziel. Da rennt da jemand rum, der erzählt mir was von, wir müssen die wegregieren. Ich lache mich scheckig. Ja, das wird nicht funktionieren. Und wir müssen endlich das Problem als das benennen, was es ist. Es ist ein Problem des Ostens. Und ich bin auch nicht mehr bereit, das nicht deutlich zu sagen. Es ist ein ostdeutsches Problem, was bei uns jetzt im Westen auch nach und nach reintröpfelt. Der Mist wird im Osten passieren, nicht bei uns.
Naja, ja. Also wir haben hier schon auch, also wenn ich das sehe, irgendwie bei uns, Miesbach ist so ein Nest, eine unglaublich reiche Gegend, wo Leute irgendwie wirklich Geld haben und keine Probleme, und trotzdem ist die AfD bei Prozenten, das möchte man sich nicht vorstellen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es ist mit Sicherheit, ist die Wurzel des Übels im Osten, und das ist aber mit Sicherheit auch ein Stück weit eben vom Westen mit verursacht, weil man einfach sich da nicht genug Präsenz und gekümmert hat und im Prinzip ja den Osten immer so ein bisschen als dümmlich und ein bisschen als zurückgeblieben behandelt hat und dort reingegangen ist und gedacht hat, man könnte jetzt irgendwie da für billig Geld irgendwie den Leuten irgendwie ihre Sachen wegkaufen und dann Mords Profit machen. Das ist schon etwas, was dort passiert ist und was wir nicht vergessen dürfen. Allerdings muss ich sagen, ich war kürzlich in einem Podcast als Gast und dort ging es darum, ob wir die AfD rhetorisch stellen, wo ich sage, nee, wir können die AfD nicht rhetorisch stellen, weil die Leute gar nicht uns zuhören. Also da, mit was wir die AfD stellen können, ist mit guter Politik, die nicht den Menschen als Problem sieht, sondern Politik, die den Menschen dient. Und gerade passiert genau das Gegenteil von Politik, die den Menschen dient.
Aber Sie machen in meinen Augen den gleichen Fehler. Ich sehe das zweiteilig. Sie werden mit der sogenannten guten Politik, über die man ja streiten kann, was gute Politik ist, da sind Sie eher links und da bin ich eher wahrscheinlich rechte Mitte. Das ist, glaube ich, momentan nicht mehr die Frage. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen im ersten Step ist, sind wir bereit, die als das zu benennen, was sie sind, und sind wir bereit, den Step zu gehen, den die Väter des Grundgesetzes in ihrer Erfahrung uns und denen, die die Möglichkeit haben, als Verpflichtung auferlegt haben. Und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir ja sowieso, wir stellten uns mal vor, die würde verboten, dann müsste man ja im nächsten Step sowieso hingehen und diese Themen aufgreifen und mit den Menschen reden. Ich kann ja nicht sagen, ja, 30% oder was, aber 40% interessieren mich nicht mehr. Und ich weiß auch, dass die Mehrzahl der Bevölkerung natürlich nicht in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen lebt. Aber was ich sehe, ist sehr deutlich, dass von da eine Gefährdung für unser Gemeinwesen ausgeht, über die wir alle, da gucken wir so hin, dann regen wir uns auf Social Media auf, dann halten wir tolle Reden im Bundestag. Ja, ist ja toll, aber wo ist denn bitte schön die Konsequenz? Da soll man mir doch nicht sagen, das wäre die wegzuregieren. Das ist eine Kraft, die will zerstören, die will die Disruption. Da geht es nicht mehr um Regierungsmaßnahmen, die in 2 oder 3 Jahren wirken. Über die können wir uns streiten, wenn wir darüber nachdenken, wie soll es der Gesellschaft in 2, 3 Jahren gehen. Und das ist total frustrierend, also für mich jedenfalls.
Aber Sie müssen doch mal anerkennen, dass es einen Grund gibt, warum es überhaupt die AfD möglich gemacht hat.
Ja, das
also
kann
wenn
ich
wir
nennen. Es ist nicht, was jetzt kommt. Es ist nicht, was kommt. Die AfD ist, da müssen wir uns nur die Schritte angucken, in denen die AfD gewachsen ist. Das waren ja immer gewaltige Treppenstufen. Hm. Entstanden ist sie über den Eurofrust. Ja. Griechenland, Griechenlandrettung. Wie sich heute herausstellt, für Deutschland ein Gewinn gewesen. Hm. Aber egal. Das war die Begründung. Da kamen die berühmten Professoren. Da haben wir uns lustig gemacht über die Professorenpartei. Als das Thema weg war, sind die erstmal runtergesackt. Und dann kam das Thema Migration. Wir müssen einfach sehen, und das ist ja ein Zeichen, das sehen wir in allen europäischen Ländern, wir haben eine große Gruppe in unseren Ländern, in unserer Gesellschaft, die per se fremdenfeindlich sind. Das ist so. So, das war der zweite Step. Dann kam Corona und dann kam, und das ist in meinen Augen etwas, worüber wir viel zu wenig nachdenken. Es war nicht nur eine schlecht kommunizierte Ampel und es war nicht nur eine schlecht kommunizierte, nachher schwarz-rote Koalition. Es ist das bewusste Sägen und Zündeln von bestimmten Kreisen, die das ändern wollen. Und das sage ich ohne Anhänger einer Verschwörungstheorie.
Nein, da gebe ich Ihnen total recht. Natürlich gibt es destruktive Mächte und die da irgendwie was ändern wollen. Und da gibt es, und wenn man da mal die Recherchen sich anhört, dann wird es einem Angst und Bange, was da schon alles irgendwie für Strukturen da sind und wo irgendwelche Waffen gehortet werden für den Tag X. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wäre diese Verlustangst und diese Sicherheitsangst und diese ganzen Themen, dass man merkt, es geht eben nicht mehr so weiter, sondern wir müssen irgendwie Straßen, die nicht mehr investiert werden, Schulen, in die nicht mehr investiert werden, etc., etc., das haben ja die Leute durchaus gespürt. Und uns wird, also ich bin jetzt 46 Jahre alt. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann mir mal erzählt worden ist, außer dieser eine Spruch, die Rente ist sicher, aber ich bin aufgewachsen damit, mit dem Wissen, dass ich mich auf meine Rente nicht verlassen kann. Das ist jetzt mindestens seit 35 Jahren so, dass man immer gesagt bekommen wird, also was du da einzahlst, da kannst du dich nicht drauf verlassen. Also mal ganz ehrlich, und das kriegst du auch nicht hin. Dann wurde ich erwachsen, bin ich Generation Praktikum. Dann habe ich Praktika gemacht ohne Ende. Dann habe ich irgendwann mal einen Job bekommen. Dann habe ich irgendwie mir hingekriegt, dass ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München mir irgendwann mal leisten konnte. Da war ich, glaube ich, da war ich Ende 20, dass ich eben aus dem Einzimmer-Apartment in zwei Zimmer mit Balkonen mir leisten konnte und meine Eltern sind aus den Latschen gekippt, was ich dort bezahle dafür. Und ich weiß es, dass meine Freunde irgendwie, die dort geblieben sind in Unterfranken, die haben für das, was ich für eine popliche Zwei-Zimmer-Wohnung gezahlt habe, eine Doppelhaushälfte gemietet. Eine große, schöne, neue Doppelhaushälfte und ich bin mit meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit Mini-Balkon. Also das sind so Sachen, dann irgendwie wird man älter, dann denkt man sich, man müsste vielleicht sich mal eine Wohnung kaufen. Nein, und ich bin ja jemand von denen, die gut ausgebildet sind. Ich habe immer sehr gut verdient. Ich habe im Durchschnitt von irgendwelchen Leuten in meinem Umfeld immer sehr, sehr gut verdient. Aber trotzdem war sowas wie ein Eigentum zu kaufen, aus eigener Kraft, nicht möglich. Und meine Eltern sind beides die ersten in deren Familie, die studiert haben. Das heißt, wir haben keine Historie. Meine Eltern haben sich das selber erarbeitet mit wirklich Blut, Schweiß und Tränen, dass sie ein Haus gebaut haben und so weiter. Also das heißt, da ist jetzt schon ein bisschen, also Bildungsbürgertum da, aber jetzt nicht so, dass die mir gesagt haben, ach komm, wir kaufen dir mal eine Wohnung, sondern wenn, dann hätte ich das selber machen können müssen. Und das ist aus einem normalen Angestelltengehalt eben schon längst nicht mehr möglich. Und selbst heute in strukturschwachen Gegenden, wie zum Beispiel Franken etc., ist es mittlerweile so teuer geworden, dass das alles nicht mehr möglich ist. Und das geht ja, zieht sich sofort. Wir arbeiten alle, wir haben die höchste Beschäftigungsquote im Moment in Deutschland. Wir sind auch gar nicht so viel krank, wie es immer heißt. Wir haben eine hohe Produktivität und trotzdem reicht es nicht und trotzdem kriegen wir es nicht auf die Kette. Und natürlich ist es so, wenn ich jemand bin, der irgendwie existenzielle Probleme, die habe ich ja nicht, also das muss ich ja sagen, aber wenn ich jemand bin, der irgendwie sagt, okay, ich bin Bandarbeiter, ich bin 50 Jahre alt und ich höre gerade, dass VW jetzt 100.000 Stellen, dann weiß ich genau, ich werde so schnell nichts mehr bekommen. Und wenn ich vielleicht einen Kredit laufen habe oder wenn ich was habe und dann höre ich von anderen Parteien, dass die sich irgendwie darüber engagieren, dass es, ob es 70 Geschlechter gibt oder nicht, wo fühle ich mich denn zu Hause? Wo fühle ich mich denn gehört? Wer kümmert sich denn wirklich um die Probleme von Leuten, die jetzt wirklich Angst haben? Das macht weder CDU, das macht noch CSU, noch SPD, noch Grüne, noch Linke.
Sie sprechen ja ein Lieblingsthema meines Kollegen Dennis Radke an. Er sagt ja, und damit hat er völlig recht, die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik ist auch eine Geschichte des Aufstiegsversprechens. Ja. Also es wird uns besser gehen. Und in der Wahrnehmung, ich rede mal jetzt nur von der Wahrnehmung, weil ich das für ganz wichtig halte, in der Wahrnehmung ist es natürlich anders. In der Wahrnehmung ist es so, alles geht kaputt. Übrigens genau das Narrativ, auf dem die AfD wächst. Und jetzt komme ich mal zu den 100.000 Bandarbeitern bei VW. Das ist alles ja nicht so richtig. Wir müssen doch auch da mal die Tatsachen benennen. Und bitte jetzt keiner, wir hätten Habeck haben können. Die Tatsache ist, dass die deutsche Automobilindustrie eine wesentliche Transformation verschlafen hat, in der Erwartung, dass ja alles immer toll so weitergeht, weil wir ja so tolle Edelautos bauen. Die Realität ist, dass unsere beiden größten Exportmärkte wegbrechen. Der eine, weil wir die Innovation verschlafen haben, nämlich hin zu E-Mobilität. Der andere wegen eines kruden, bekloppten Präsidenten. Ja, so. Das Schlimme daran ist, und da wäre ich schon fast wieder bei Tilman Kuban, das Schlimme daran ist, dass man bis zum heutigen Tage nicht zwei Dinge nicht verstanden hat. Die Vorstände haben ihre Arbeit nicht gemacht. Punkt eins ist für mich das Allerwichtigste. Das ist Führungsversäumen. Man kann das sehr gut erleben. Mercedes und BMW haben lange geschlafen und jetzt bringen sie auf einem Elektroplattform raus, die wieder technologische Spitze sind. Das könnte zu spät sein, das wissen wir nicht. Das Zweite ist aber, und das halte ich für ganz problematisch bei so Sätzen wie, das war ja auch vorbereitet, ja, also vor einem Monat konnte man lesen im Manager-Magazin so, ja, es hätte eine interne Umfrage unter dem Vorstand gegeben, wie man denn die Zukunft von VW einschätzte. Und dann haben die gesagt, sehr, sehr prekär, zwei gingen davon aus, ging um die nackte Existenz. Und damit bereite ich dann etwas vor, was anderen Zumutungen abverlangt, nur mir selber nicht, anstatt einfach mal, ich sage es mal anders, also 100.000 Arbeitsplätze werden nicht wegfallen. Die Arbeitsplätze, die wegfallen, fallen über einen langen Zeitraum weg. Die werden einfach nicht neu besetzt, die meisten. Ich weiß, es gehen auch welche mit hohen Abfindungen. Ich will auf was anderes hinaus. Das eignet sich nicht zu einem momentanen Angstthema, aber es wird zu einem momentanen Angstthema gemacht. Das sind Fragen, die sich mittelfristig bis langfristig auswirken, aber nicht jetzt. Warum sie sich mittel- bis langfristig auswirken? Ja, einfach, weil wir eine Transformation erleben und das hat nichts damit zu tun, dass einige bei uns der Meinung sind, dass 40 Grad nicht normal sind im Sommer, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass die ganze Industrie, die Technologieführer dahin gehen, weil sie wissen, es gibt keine vernünftige Alternative. Was mache ich? Und dann kommen wir direkt zu dem Hauptproblem, habe ich jetzt lange darüber nachgedacht. Also für mich ist inzwischen klar, wo das Problem meiner Partei liegt und warum auch viele mit ihr fremdeln. Was machen wir? Wir nehmen den Kulturkampf auf, diesen vermeintlichen Kulturkampf, den uns andere oktroyiert haben über Schlagzeilen von Heizhammer und Sonstigem. Verschlimmbessern alles, erreichen wirtschaftlich überhaupt nichts, anstatt einfach ehrlich zu sagen, Leute, eigentlich wäre es doch, und das sage ich jetzt wieder als jemand, der das ja häufig tut, als Nutzer von geänderten Technologien, von E-Mobilität, das ist alles viel schöner. Warum wehrt ihr euch dagegen? Das ist alles angenehmer. Wir wehren uns dagegen. Einen Satz noch. Das Grundproblem bei VW, und deshalb kam ich eben auf den Satz, wir könnten Habeck haben oder hätten Habeck haben können, was dann immer von meinen politischen Gegnern kommt. Ja, das mag alles sein, aber Es ist nicht an der Sache eines Ministers zu beschreiben, wo Automobilindustrie Fehler macht. Es ist Sache der Vorstände zu erkennen, wo der Markt der Zukunft ist und wo man an diesem Markt einsteigt. Nämlich nicht, wie das die Deutschen gemacht haben, in der oberen Mittelklasse und der Oberklasse, ja, wo die Early Adapter kommen und sagen, oh, ich könnte mal E-Mobilität ausprobieren, weil mir ist das egal, ist so deren Denke dann. Anstatt in den Kleinwagen und das Niedrigpreissegment zu gehen.
Ja.
Renault macht das, Stellantis macht das. Es wird auch interessant zu sehen, wie erfolgreich die sind. Aber wir erleben einen wesentlichen Wechsel oder eine wesentliche Transformation. Und zur Politik gehört auch, den Leuten das ehrlich zu beschreiben und nicht zu sagen, hey, es gibt da eine tolle Lösung und dann ist alles gut, wir bauen wieder Verbrenner, weil die Hornochsen verkennen ja, es ist ja gar keiner mehr da, der diese Verbrenner kaufen will, zumindest international nicht.
Ja.
Das ist alles Irrsinn. Und ich dieser glaube, Irrsinn ist alles dem Kulturkampf geschuldet und es ist genau das Grundproblem meiner Bundestagsfraktion. Ich sage es mal so, die haben sich irgendwann auf diesen Kulturkampf eingelassen, haben sich den einsingen lassen und kommen da nicht mehr raus. Das war die Legitimation für Merz, das war die Legitimation für vieles andere, was in meiner Partei passiert. Und an der Basis erleben wir, dass die Leute gucken und sagen, haben die so noch alle? Was erzählen die da?
Ich glaube, das Problem der CDU ist tatsächlich dieser Schock, als weil die Grünen auf einem Höhenflug waren und dass sie gedacht haben, oh Gott, das kann ja nicht sein, dass die uns das wegnehmen. Und ich glaube, dass die CDU sich noch ähnlicher der AfD fühlt als und da die Illusion aufsitzt, dass man vielleicht da doch Schnittmengen findet, um sie wieder zurückzuholen. Siehe Julia Klöckner, für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht die AfD wählen. Dafür gibt es doch die CDU als demokratische Alternative. Das ist das Mindset der Führungsposition, der Führungstruppe der CDU. Und bei den Grünen, und dann hat man zum Angriff auf die Grünen geblasen, anstatt dass man sagt, hey, die Welt hat sich geändert, vielleicht sollten wir in dem Bereich auch Kompetenz aufbauen. Und das hat ihnen ja auch am Ende die Wahl in Baden-Württemberg gekostet, wenn man mal ganz ehrlich sind. Die Grünen sind nur so dämlich aktuell, dass sie es nicht auf die Kette bekommen, diese Erzählung in eine positive Zukunftserzählung umzugestalten, um von dieser Stimmung gerade zu profitieren. Nein, die Leute gehen ins Nichtwählerlager und die AfD aktiviert Nichtwähler. Also nicht die gleichen, aber so.
Die Grünen machen in meinen Augen, wir reden ja immer nur über die CDU, wir könnten auch viel über die Grünen reden.
Ja.
Und sie haben eben wahrscheinlich unbeabsichtigt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir reden über eine angstbesessene Gesellschaft, in der Ängste geschürt werden.
Ja.
Und wenn ich auf die Linke gucke, und damit meine ich nicht die Linken, zu denen habe ich ja sowieso. Aber wenn ich auf die Linke, die Mitte links gucke, die beschäftigen sich mit Fragen, wo ich mir als jemand, der Angst hat, verarscht vorkomme.
Ja, Sie haben das, sage ich ja die ganze Zeit. Und ich bin ja wirklich, Entschuldigung, dass ich jetzt so reingerätsche, Transrechte sind Menschenrechte, LGBTQ+-Rechte sind Menschenrechte, es sind Menschen, dementsprechend sind es Menschenrechte. Punkt, Ende, Amen, aus, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, und das ist ein Narrativ, was die AfD aufgegriffen hat, aber was man eben gerne, wenn Julia Klöckner nicht die Regenbogenfahne auf dem Bundestag hisst, dann aktivieren die Grünen, die Linken einen Protestmarsch vom anderen Stern. Ich finde es auch beschissen. Ich mag das nicht, dass das nicht mehr gemacht wird. Trotzdem, wo ist der Aufschrei, wenn der Unterhaltsvorschuss für die Alleinerziehende gestrichen wird? Wo ist der Aufschrei, wenn die 25 Euro Sofortzuschuss für arme Kinder, dezidiert arme Kinder, gestrichen wird, der ein Fliegenschiss im Bundeshaushalt ist. Wo ist dieser Aufschrei? Wo sind die Protestmärsche? Wo ist das, dass man sagt, das geht nicht, das ist nicht möglich? Wir beschäftigen uns da mit den Problemen von 0,01%. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Schwule, Lesben, alles gut. Aber wir beschäftigen uns mit Transrechten. Davon ist es minimal. Wir beschäftigen uns mit they, them, wie man jemanden anspricht. Hey, redet miteinander. Aber das sind nicht die Themen, die gerade essentiell die Leute betreffen. Da geht es darum, ob ich meine Miete bezahlen kann, ob mein Kind auf eine Schule geht, wo es überhaupt noch eine funktionierende Schultoilette hat. Ich bin hier im reichsten Landkreis von Deutschland unterwegs. Und wenn ich mir teilweise die Schulen anschaue, dann kriege ich einen Anfall. Wenn mein Sohn war in der Hitzewelle in einem Klassenzimmer gesessen, wo es nicht auszuhalten ist, ja, weil die mal einen Glaskasten gebaut haben, weil der schick war vor 30 Jahren. Das ist so irre. Wir haben eine Übersterblichkeit von 5000 Menschen an einem Wochenende gehabt. Wir haben Autobahnen gehabt, wo die Leute mit 30 km/h drüber gefahren sind, weil sie alle Schiss hatten vor Blow-Ups. Wir haben Schienen gehabt, die sich verbogen haben. Wir hatten Straßenbahnen, die Teerklumpen mit sich gezogen haben. Ja. Wir haben katastrophale Zustände gehabt und es wird sich nicht einmal darum geäußert oder in irgendeiner Art und Weise, sondern wir kürzen jetzt den Klimaschutz, wo ich mir denke, sag mal, Leute, wo hackt's denn? Da fühle ich mich doch auch schon nicht mehr abgeholt. Da bin ich doch, da werde ich doch wahnsinnig. Da werde ich doch absolut wahnsinnig, wenn ich das mitbekomme.
Da kommen Sie zu dem, was ich schon vor einigen Wochen hier in einem unserer Gespräche gesagt habe. Wir haben uns lange von der Rationalität verabschiedet. Wir machen eine irrationale, wir reden auch nur noch über Irrationales, ja. Wir reden nicht mehr über Rationales. Und wenn, reden wir da so am Rande drüber, das geht auch unter. Deshalb kommen so Themen, wo Sie den Aufschrei erwarten, eigentlich nicht mehr vor. Diese Themen kommen da vor, wo Sie als Politik im Kontakt zu Betroffenen sind. Also wenn ich sehe, was ich jetzt alleine an Zuschriften bekommen habe von Psychotherapeuten und ja, ich habe mich mit dem Thema vorher gar nicht beschäftigt. Ja, wo die Betroffenen diejenigen sind, die sagen, ey, ihr macht uns da alles kaputt, ihr zerstört unsere Existenzen. Dann frage ich mich, ohne jetzt en Detail über die Gesundheitsreform reden zu wollen, der muss doch da einen auf dem Schirm gehabt haben. Also das kann doch jetzt nichts sein, weil wir wissen, dass wir eigentlich viel zu wenig Therapieplätze haben. Wir wissen, wie schwierig es ist für Betroffene, irgendwo einen Therapeuten zu finden. Ich sage das mal, wenn Sie in meine Generation kommen, in meinem Freundes- und engerem Bekanntenkreis gibt es zwei Fälle von Leuten, die ein Problem jetzt haben mit dem Übergang vom Beruf in die Rente, in die Pension, die eigentlich dringend Plätze brauchen. Ja, und die kriegen sie dann, weil wenn sie ein Gestopfter sind, zahlen sie privat, die anderen kriegen die dann nicht. Ja. Und da muss man darüber nachdenken. Und das sind Dinge, die müssen wir, und das ist das nächste Problem, was wir haben, die müssten wir eigentlich sachlich, unhysterisch diskutieren. Wir diskutieren aber überhaupt nicht mehr sachlich, unhysterisch. Ja? Wir diskutieren alles. Alles ist hochgejatzt, alles ist Bestand.
Ja, weil man auch,
die Demokratie unter, bei allem geht die Gesellschaft unter. Und ich finde, wir müssen eigentlich mal über ein paar Grundlagen neu nachdenken. Und dann müssen wir sagen, so, das brauchen wir, das brauchen wir nicht. Da kann man warten, da kann man nicht warten. Das wäre für mich politischer Diskurs, aber der findet ja überhaupt nicht mehr statt.
Nee, der findet nicht mehr statt. Aber ich finde auch, also ich meine, es brennt gerade an so vielen Stellen. Und ich merke das ja, und auch mit den Zuschriften, die ich bekomme und von Thema zu Thema, wo ich springe, wo ich mir denke irgendwie, was geht hier ab, Leute? Also es macht mich wahnsinnig. Also wie gesagt, auf der einen Seite Klimakrise, auf der anderen Seite Job, KI, Krankenhäuser sterben, bis hin zu eben Pflegestationen, die keine Klimaanlage haben, Schulen, die keine Klimaanlage haben. Irgendwie, also es geht so von einem zum nächsten und man denkt sich, was ist hier denn los?
Ich sage, entschuldigen Sie, jetzt muss ich noch mal reingrätschen. Ich habe das eben schon mal versucht. Ich bin auch nicht, ich verstehe die Kritik an dem Gefühl dysfunktionalen Staat. Verstehe ich. Aber als jemand, der jetzt wirklich 25 Jahre lang Kommunalpolitik an der Front gemacht hat. In der Stadt sage ich auch, wir haben jedes Problem irgendwie gelöst bekommen. Wir haben die nicht immer toll gelöst, aber wir haben es gelöst bekommen. Und ich finde auch dieses, wenn wir das jetzt hochjagen und das und das und das, dann kommt ja genau dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, ist alles am Arsch. Entschuldigen Sie, ist alles verrappelt. Wir kriegen gar nichts mehr in den Griff. Damit lösen Sie ja erst den Wunsch bei den Dummen nach der großen Disruption aus.
Ja, aber es aber ist ja trotzdem. Ich meine, Sie können doch nicht trotzdem dann sagen, hey, bevor wir in irgendeiner Art und Weise jemanden verschrecken, dass der zur AfD gehen könnte, thematisieren wir jetzt keine Probleme mehr.
Darum geht es nicht. Es geht darum, wie ich die Probleme... Also, es ist ein Unterschied zu sagen, ich habe das schon oft gesagt, es gibt einen Precht und es gibt einen klugen Precht. Der kluge Precht ist der Harald Welzer. Und der Harald Welzer, der hat Sozialpsychologe, Leiter der Futur 2 Stiftung in Berlin, ein ganz kluger Mann. Also wer irgendwas von dem mal sehen kann, unbedingt angucken, hat man tierischen Erkenntnisgewinn. Der hat mal was sehr Kluges gesagt vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht lange her. Der hat gesagt, wenn wir wüssten, wie System zerstören, die Deutsche Bahn ist, und begründete das dann mit den Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Jeder, der mal Bahn gefahren ist, ich bin noch nicht ganz fertig, der Bahn gefahren ist, kennt das. Jeder kennt diese Katastrophen. Im Sommer die Klimaanlage ausfallen, 2 Stunden auf Zug gewartet, Verbindungszug weg und. Abends 3 Stunden verspätet, dann am Ziel angekommen. Und jetzt sage ich, das ist sehr traurig, dass die Deutsche Bahn heute in dem Zustand ist. Ich weiß, als die CS, darum geht es mir gerade aber nicht. Ich würde sagen, ja, das ist schon alles sehr ärgerlich, aber, und das ist genau der Unterschied, das ist vielleicht das Rheinische in mir, ich würde dann sagen, naja, angekommen bin ich aber trotzdem. Ich will damit zum Ausdruck bringen, wir sollten die Schwierigkeiten nicht so hochjatzen. Ich verstehe die, ich kenne die auch. Ich kann ihnen nicht nur Schultoiletten, ich kann ihnen Turnhallen, ich kann ihnen Schulen, ich kann ihnen, das kommt ja alles bei uns in der Kommune an. Ja, das kann ich ihnen Unende nennen.
Ja.
Ja, wo man dann da sitzt mit den Lehrerkollegien und überlegt, was können wir tun und, woher kriegen wir jetzt die Kohle? Wenn wir das zu hochjatzen, wenn wir daraus die große Big-Katastrophe machen, dann würde ich sagen, Leute, damit tun wir uns keinen Gefallen. Denn von diesem überbordenden Gefühl der Dysfunktionalität profitiert leider nur einer. Weil wir ja nicht mit Lösungsvorschlägen kommen. Wir
richtig, das ist ja genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir haben keine Lösungsvorschläge, sondern wir haben im Prinzip die ganze Zeit hören wir. Also ich nochmal, so wie ich aufgewachsen bin, ja. Also mein Selbstverständnis war, unsere Autos sind die besten. Unsere Autos sind die besten der Welt, unsere Ingenieure sind die besten der Welt, unser Bildungssystem ist super, unser Gesundheitssystem ist super, die Bahn ist pünktlich, die Post ist pünktlich. Wenn wir irgendwas bauen, dann bauen wir das in einer Effizienz und dann ist es auch richtig, ohne das, weil wir haben die besten Ingenieure und wir planen das großartig. So, was haben wir heute? Unser Schulsystem ist scheiße, unser Gesundheitssystem ist scheiße, die Bahn ist scheiße, die Post ist nicht verlässlich, die Straßen sind kaputt. Wenn wir was bauen, dann verdoppelt das die Bauzeit und außerdem kostet es am Ende das Dreifache und dann sind die Wasserleitungen falsch verlegt.
Fällt Ihnen was auf? Das Interessante daran ist, das ist ja genau, was ich sage, dieses Grundgefühl hat sich massiv gedreht.
Ja. Und das aber Grundgefühl, das ist doch nicht von der Hand zu weisen.
Auch als die Deutschen die besten Ingenieure, die besten Autos bauten, überhaupt überall die tollsten und super waren, war nicht alles so super. Es wurde nur erzählt. Das war unser Lebensgefühl.
Richtig, genau, aber damals haben die Leute auch nicht so viele rechts gewählt.
Ich kann Ihnen da ein sehr konkretes... Ja, aber warum tun die das? Ich kann Ihnen ein sehr konkretes Beispiel nicht aus Deutschland nennen. Ein sehr konkretes Beispiel. Im Rahmen der Corona-Krise hat die EU Hilfsmittel vergeben, Wiederaufbaufonds, finanziert mit Schulden, die die EU aufgenommen hat. Größter Profiteur war, zu meiner Freude sage ich dazu, Italien. Das Land, was auch mit am frühesten und am meisten gelitten hat. Das Problem ist, die Italiener haben jetzt also 230 Milliarden Euro bekommen. Die kriegen die gar nicht verbaut. Jetzt könnte man sagen, typisch Italien. Und jetzt komme ich Ihnen genau mit dem Gegenbeispiel. Als die Ponte Morandi zusammenbrach in Genua, da bin ich übrigens zwei Tage vorher drüber gefahren, fand ich sehr gruselig. Als die Ponte Morandi in Genua zusammenbrach, hat es auch der gleiche, angeblich so dysfunktionale Staat Italien geschafft, binnen 2 Jahren ein neues hochmodernes Brückenbauwerk dahin zu setzen. Mhm. Ich will damit nur sagen, dieses Pauschale hilft uns überhaupt nicht weiter. Ich glaube weder, dass damals alle Ingenieure und alle Autos top waren, das war deren Ruf, das war das, heute würde man sagen, Mindset. Und genauso denke ich auch nicht, dass heute alles schlecht ist und katastrophal ist und dass wir am Ende sind. Das ist das Mindset, was wir immer weiter füttern. Und davon müssen wir weg.
Also haben Sie ein Großereignis, haben Sie irgendeinen Großbau oder irgendwas, der tatsächlich in Time fertig geworden ist?
Soll ich Ihnen eins sagen? Ja, ich nenne Ihnen jetzt mal eins, weil das schon vorher so wunderbar absehbar war. Die Elbphilharmonie in Hamburg. Viel zu teuer, viel verspätet. Wenn Sie heute in Hamburg sind und reden mit Hamburgern über diese Elfi, oder Sie gehen da selber mal rein, sind alle mega stolz, mega...
Trotzdem,
es hat länger gedauert. Ist doch...
Viel mehr gekostet.
Jetzt kommen Sie mir nicht mit diesem komischen Berliner Flughafen, das hätte sowieso alles in Tegel bleiben müssen. Sage ich als einer, der...
Ja, aber trotzdem, auch da. Ich sehe nirgends, wo etwas mal in Time fertig ist, ohne dass es dann Katastrophen gegeben hat.
Soll ich Ihnen sagen, woran das liegt? Hm. Das kann ich Ihnen sagen. Da gibt es ganz einfache Gründe für. Wer sich das deutsche Baurecht, das DIN-WEN, ja, ist leider so. Ich könnte Ihnen jetzt ein Beispiel nehmen.
Wer hat es denn gemacht?
Es geht ja nicht... Ja, natürlich haben wir alle gemacht. Ja, aber irgendjemand hat mir neulich mal gesagt, ich glaube, habe ich dir aber schon mal erzählt, weil in Holland funktioniert das mit dem Bauen. Übrigens, hier haben die auch 20%, die Idioten. Hier funktioniert das ja mit dem Bauen toll, ne? Da hat mir mal irgendeiner gesagt, wäre doch super, wir sollten einfach das holländische Baurecht nehmen. Deutsche Baurechte abschaffen, holländische Baurechte 1:1 übernehmen. Wenn Sie die Diskussion, nimm mal ein Beispiel, die Regierung hat die Möglichkeit geschaffen, für Wohnbau das Planungsrecht zu ändern. Jetzt gehen wir ins Detail. Ja, normalerweise brauchen Sie in unbeplanten Bereichen, müssen gewisse Voraussetzungen vorhanden sein. Das muss in die normale Umgebung einpassen und, und. Oder Sie müssen einen Bebauungsplan erstellen. Jetzt hat die Regierung gesagt, so gut, das machen wir nicht mehr. Wir machen den sogenannten Bauturbo. Den begrenzen wir auf 5 Jahre. Und dieser Bauturbo heißt... Ihr könnt das alles beschleunigen. Ihr braucht keine Bebauungspläne mehr. Ihr braucht nur noch gewisse Voraussetzungen. Ja, ist so. Ihr braucht gewisse Voraussetzungen. Wenn die vorliegen, könnt ihr loslegen. Wissen wir, wen das überfordert? Soll ich Ihnen das mal sagen? Die Verwaltungen vor Ort, die das jetzt machen sollen, die überfordert das, weil die sagen, ja, wie soll man jetzt ohne Regelwerk, wie funktioniert denn das? Ja. Und schon haben Sie wieder eine Diskussion. Sie versuchen etwas zu beschleunigen, sind dazu aber kaum in der Lage. Das sind aber das alles, und nur dafür plädiere ich, das alles sind keine Gründe dafür, dass unsere Gesellschaft untergehen wird. Das sind Ärgernisse und politische Probleme. So habe ich das als alter Mann gelernt, als ich mit der Politik anfing. Sind dafür da, gelöst zu werden, nach Lösungen zu suchen und.
Ja, aber wo sind denn die Lösungen?
Ja, der Bauturbo wäre eine Lösung. Ich könnte Ihnen jetzt ganz viele, dann gehen wir aber ins Detail. Wir können auch darüber nachdenken, welche Wohnungen barrierefrei sind. Da würde jetzt wieder jemand sagen, nee, das können wir nicht machen. Wir können darüber nachdenken, welche Brandschutzvorschriften im Einzelnen, vor allen Dingen bei öffentlichen Gebäuden, wirklich sinnvoll sind oder nicht. Über die Dinge kann man nachdenken. Ja,
natürlich kann man über solche Dinge nachdenken. Selbstverständlich.
Jetzt werden Sie sagen, na ja, Und das ist genau der Punkt. Da kommen die Leute, naja, damit retten sie die Gesellschaft aber nicht. Ja, aber daran sehen sie, was Politik ist. Das ist Fummelsarbeit.
Ja, ich sag ja, das sind Sachen, über die man natürlich sprechen kann. Aber ich meine, wir haben ja in Bayern, ich weiß nicht, wie viele Wohnungen Söder versprochen hat und nicht gebaut hat. Also das geht
wir
ja immer so.
Bunker? Da schreibt jemand, wir brauchen Bunker.
Ja, das ist ja
nicht ganz falsch.
Ja, das, auch das bin ich der Meinung. Ich meine, in Anbetracht dessen, wie wir das Militär gerade raufrüsten, ja, und wie irgendwie selbst jetzt gerade Grüne sich irgendwie zur Reserve melden, muss ich ganz ehrlich sagen, okay, ich verstehe, dass Putin eine Gefahr ist, aber wenn jetzt wirklich was käme, was mache ich denn da? Wo kriege ich denn Informationen her? Wo soll ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Bunker ist. Ich weiß nicht, wo irgendwie. Das wurde mir nie gesagt. Ich weiß, dass in Schleswig-Holstein das gemacht worden ist. Da hat der Herr Günther sich hingestellt und hat gesagt, die Leute sollen sich Vorräte zulegen, die immer wieder eben aufgefüllt werden sollen. Und dass es eben verschiedene Sachen gibt, die man machen sollte. In Bayern? Ich bin Gemeinderatsmitglied. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Das müsste ich jetzt mal fragen.
Vielleicht haben Sie unter einem Kreistag einen eigenen Bunker für Kreisräte. Aber.
Ja, bis ich ins Landratsamt gefahren bin, ich sage Ihnen.
Sie haben ja recht. Ich plädiere doch nochmal. Ich könnte Ihnen hier jetzt Schwierigkeiten ohne Ende nennen. Ohne Ende. Ja. Wo wir Herausforderungen, ich nenne das lieber Herausforderungen als Problem. Wo wir Herausforderungen haben, wo wir was tun müssen. Ich plädiere aber auch dafür, zu sagen, das alles sind keine Gründe zu sagen, dass diese Gesellschaft am Ende ist. Aber das schwingt immer mit und das darf ja nicht mitschwingen.
Das stimmt.
Denn dann hören wir doch alle auf. Dann höre ich auch
ja,
auf.
Ich sehe das ja alles nur ganz ehrlich. Ich finde trotzdem, wenn wir jetzt, also wir, es, ich akzeptiere, Putin ist eine Gefahr. Ich akzeptiere, wir brauchen eine Armee, um in the case of, um eine gewisse Verhandlungsgrundlage zu haben, damit man eigentlich einfach uns ernst nimmt. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man aufgrund dessen dann Dinge kaputt spart, die tatsächlich unsere Zukunft sichern.
Ja, dann machen Sie, dann sage ich mal was anderes. Ich sage das gerade, weil ich das sehr lustig finde, was der Carlos hier schreibt. Fun Fact, Putin hockt selber im Bunker. Ja, ja, aber dann machen wir doch das und auch da sind wir ja wieder Narrativen aufgesetzt oder sitzen Narrativen auf. Dann machen wir doch einfach Folgendes, dann gehen wir hin und sagen, dann unterstützen wir die Ukraine, das ist die stärkste Verteidigung, die Westeuropa hat.
Ja.
Das ist so. So. Ja. Ja, nicht umsonst sind es ja, das sind ja alles Grotesken, wenn Sie da rational drüber nachdenken. Das sind Vaterlandsverräter. Die AfD sind Vaterlandsverräter.
Ja, natürlich sind sie das.
Wie hätte man die früher genannt? Die,
natürlich
die verfolgen
sind sie
die
das.
Interessen, die verfolgen die Interessen fremder Mächte. Und hier rennen Leute rum und erzählen einem, übrigens wissen, was mir aufgefallen ist, haben wir noch nie drüber geredet. Das ist mir neulich wirklich aufgefallen. Da hat irgendjemand mich mal wieder, wahrscheinlich bei TikTok, da habe ich die meisten von den Idioten. TikTok oder Facebook hat mir einer geschrieben, es wurde Zeit, dass ich aufwachte, ich sei ein Schlafschaf. Und dann habe ich gedacht, das hört man ja oft. Und dann habe ich gesagt, genau, Deutschland erwache. Das hatten wir schon mal, genau den Spruch, Deutschland erwache.
Ja,
ja, das zeigt auch genau, was dahinter steckt. Deutschland erwache.
Sind wir mal ganz ehrlich, Sie verstecken es ja nicht mal mehr. Also Sie verstecken doch diese Parallelen schon längst nicht mehr. Es ist doch so offensichtlich, woher das kommt und wohin es geht. Vor ein paar Jahren noch so, nein, Remigration, das ist, stimmt gar nicht. Nein, wir sind nicht rechtsradikal. Wenn heute jemand sagt irgendwie, dass eine rechtsextreme Partei die Macht ergreift, dann kommt nicht der Widerspruch zu rechtsextrem, sondern der Widerspruch heißt, nee, wir ergreifen nicht die Macht, wir kommen in die Regierung. Das ist der Widerspruch. Es ist doch nicht mehr so, dass die einen Hehl draus machen. Wir haben uns doch längst dran gewöhnt. Wir haben uns doch alle dran gewöhnt, dass das Nazis sind.
Aber das ist ja genau das, weshalb ich auch dafür kämpfe, in der Kommunikation was zu ändern. Das wird mir allein nicht gelingen, aber bei aller Kritik eben auch zu sehen, dass das Positive zu sehen, dass es uns im Großen und Ganzen immer noch verdammt gut geht. Da bleibe ich auch bei. Und dazu gehört auch, also mein Lieblingsbeispiel ist ja immer, wie gesagt, wenn Sie das lesen, wie das vor 90 Jahren war, ich komme nochmal mit dem Roman, es ist wirklich sehr lesenswert, weil man viel über heute erfährt und das ist vor 90 Jahren geschrieben worden, nicht heute. Wie auch die Juden sich das alles schön geredet haben. Ja, wie die sich das alles schön geredet haben. Und wenn ich heute daran denke, dass Türken die AfD wählen, weil sie der Meinung sind, sie sind, das betreffe ja nur die anderen und sie nicht. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr deutliche Beiträge dazu von Björn Höcke. Aber lassen wir noch mal darüber reden, weil ich darüber auch reden wollte, weil mich das auch beschäftigt. Die CSU und der Wandel in der CSU zu der Frage AfD-Verbot.
Ja. Da hat aber Herr Söder ja schon wieder zurückgerudert. Ja, ne? Haben Sie mitgekriegt?
Ja, Herr Söder.
Man sollte sich da keine Illusionen machen.
Ja, das mag alles sein. Das Interessante ist aber, dass Söder ja selber auch mit einem Vorschlag kam, nämlich Höcke das passive Wahlrecht zu entziehen. Ja. Das sind ja alles Dinge, die man machen
Spanier
kann.
Spanier jetzt ich auch,
bin
ne?
Da, ja, ich bin gespannt. Ich bin da ja bei. Ja, da kann man drüber reden, aber mir kommt das so vor, als einige jetzt anfangen sagen, ja, so ganz geheuer ist das nicht. Vielleicht könnte man ja ohne, die haben ja alle Angst. Mhm. Die haben Angst. Ja, wir müssen uns vorstellen, im Parlament sitzen in den demokratischen Fraktionen Angsthasen. Mhm. Ich kann das nicht anders sagen. Also mir mögen die zwei, drei, die ich auch persönlich kenne, aus meiner Fraktion, die das anders sehen, das nachsehen. Ich will die hier jetzt nicht namentlich nennen. Mhm. Aber da sind ja einige, die wollen es unbedingt. Und also auch in der CDU. Aber bei den meisten ist das ja so eine Haltung, um Gottes Willen, wenn wir da jetzt klagen und dann verlieren wir. Und dann hat die AfD ein Gütesiegel. Und wenn die das Gütesiegel hatten, dann gucken die mal kurz auf Thüringen oder diesen Auftritt von Höcke auf dem Reichsparteitag in Erfurt letzte Woche und stellen selber fest, also ein bisschen gruselig ist das alles. Mhm. Das wissen die ja auch. Ja. Ja, der große Trugschluss. Also die Kritik an meiner Partei, was das Verhältnis zur AfD angeht, teile ich nur in einem Punkt. Er ist entscheidend, Sie haben ihn eben auch angesprochen, er ist insoweit entscheidend, weil viele die AfD für eine konservativ-bürgerliche Partei halten, nationalkonservativ. Das ist sie nicht.
Nein.
Wir erleben vielmehr in allen europäischen Staaten, gab eine hervorragende, ja, ein Artikel in der Süddeutschen letzte Woche irgendwann über das, was in Schweden passiert ist mit den Schwedendemokraten, wo die gemäßigte Rechte genau diesen Weg gegangen ist, also selber immer lauter wurde, dann gesagt hat, ja, wir lassen uns von denen zwar tolerieren, aber dann haben die natürlich genau die Politikpunkte bearbeitet, die diesen Schwedendemokraten lieb waren. Ergebnis, die Schwedendemokraten werden immer stärker und die anderen immer schwächer. Und das hängt in meinen Augen damit zusammen, dass man nach wie vor in Teilen meiner Partei der Meinung ist, wir hätten es mit einer bürgerlichen Partei zu tun. Und das ist sie nicht. Ja. Und das müssen sie endlich in ihren Schädel kriegen. Das sind keine 25% Rechtswähler. Das ist nicht, das ist ja auch dieses, naja, die CDU ist jetzt gezwungen, immer linke Politik zu machen. Nein, wir haben.
Ja, wo ist sie denn links?
Das ist eine andere Frage. Bei uns heißt es immer, wir machen linke Politik. Wir haben 75%, die demokratisch wählen. Diese 75% teilen sich halt auf so viel CDU, so viel CSU, so viel Grüne, so viel SPD. Mhm. Ist Ihnen übrigens mal aufgefallen, finde ich auch sehr lustig, dass ein Umfrageinstitut, von dem ich schon lange weiß, dass es das Spiel der AfD spielt, auf einmal CSU und CDU getrennt ausweist in seinen Umfragen?
Naja, die CSU ist ja einfach nicht mehr relevant, wenn sie nicht mehr über die 5%-Hürde kommt. Ne?
Das ist der große Trugschluss. Da liegen sie genau diesen Trugschluss auf. Die CSU wird über ihre Direktmandate, die sie gewinnt, so oder so dem nächsten Bundestag angehören. Und mit diesen 5% wird was ganz anderes symbolisiert. Erstens eine Irrelevanz der CSU, die war übrigens nicht immer über 5%, eine Irrelevanz der CSU und gleichzeitig wird die CDU-Säule noch geringer. Das ist super. Das sieht für denjenigen, der am Anfang da sagt, so groß ist der Unterschied schon. Oh, wow. Die CSU-Leute kommen sowieso in den Bundestag.
Ja, aber würde dann der Ministerpräsident denn nach wie vor, nicht mehr so eine Rolle spielen, der Bayerische, wenn die CSU nicht mehr im Bundesschnitt über 5% käme?
Ich glaube, dass Markus Söder, das ist so mein Eindruck, sowieso zurzeit um seine eigene Zukunft kämpft. Also ja. Ist so mein Eindruck. Ja, also naja, mein Eindruck ist, dass das alles nicht mehr so richtig safe ist für ihn.
Nö, das glaube ich auch nicht. Also wenn jetzt nicht irgendwie nochmal sowas kommt, wo er sich irgendwie ganz groß positionieren kann, ist der weg. Und ich befürchte ja, Manfred Weber kommt dann. Das finde ich ja nicht viel besser.
Ja, man muss... Ich finde immer, was wichtig ist, wenn man punktgenau Sachen bewerten will. Habe ich ja letzte Woche erzählt, ich weiß es gar nicht. Wir hatten, oder? Nee, konnte ich gar nicht erzählen. Das war ja erst letzten Dienstag. Wir hatten letzten Dienstag ein Treffen von Kompass Mitte. Mhm. Ja, das ist immer so virtuell, klar, über einen Digitalcall. Und da sind auch Europaabgeordnete bei. Und dann habe ich einen darauf angesprochen. Und eigentlich ging es mir um überhaupt das Verhältnis zu den Rechten. Mhm. Und das Verhältnis der EVP, wir reden hier nicht über die CDU, wir reden über die EVP im Europäischen Parlament zu den rechten Blöcken. Mhm. Das war sehr schön, der zählt das nämlich so schön auf. Es gibt drei Blöcke. Wir haben den Block 1, das ist die sogenannte EKR. Das ist die Partei, die ehemals gegründet von den britischen Konservativen, die natürlich nicht mehr dabei sind. Da drin sind vor allen Dingen Meloni und die in einer gewissen Weise auch etwas gruselige PiS-Partei aus Polen. Das sind die beiden Scharken da drin.
Mhm. Das ist die eine. Omen.
Ja, das ist die eine, die aber wohl in der Arbeit, ich gebe jetzt nur wieder, die in der Arbeit wohl eher... sehr sachbezogen sind, mit denen man durchaus in dem Sinne wie CSU und CDU-Leute diese Figuren als Konservative betrachten, bei denen trifft das noch zu. Und dann gibt es den großen Block um Le Pen, die Franzosen, mit denen gibt es eigentlich schon das Credo, mit denen arbeiten wir nicht mehr aktiv zusammen. Und dann gibt es halt die ESN, das ist die Mutterpartei der AfD und einige anderer versprengter Schwachköpfe. Und diese ESN, die soll ja jetzt verboten werden, was aber nur eine Konsequenz hat. Die kriegen dann keine Kohle mehr für ihre politische Arbeit auf europäischer Ebene.
Großartig.
Als Fraktion bleiben. Als Fraktion, bitte?
Ja, aber schon mal keine Kohle mehr ist doch schon mal wunderbar. Ist doch schon der erste Schritt.
Ich habe da auch gar kein Problem mit. Ich finde, das sind ja alles Symbole. Das sind ja alles Zeichen dafür, dass auf anderen Ebenen man erkennt, was gerade Sache ist. Ja. Ich habe ja auch noch nicht ganz aufgegeben. Ich hoffe ja nach wie vor auf den Bundesrat. Also für mich ist das Verbotsverfahren noch nicht vom Tisch. Ich sage nur, wenn ich an den Bund denke, vergessen Sie es.
Ehrlich gesagt, ganz kurzer Einwurf. Ich hab keinen Zweifel, dass dieses Verbotsverfahren kommen wird. Ich glaube nur ganz einfach, dann haben wir ein Verbotsverfahren hinter uns. Und ich gehe auch davon aus, dass sie verboten wird. Aber wenn wir die Ursache der Partei, warum es diese Partei gibt, nicht ändern, dann wird es halt dann über kurz oder lang die nächste kommen. Und dann haben die schon die Strukturen untereinander. Dann wird wenn wir nicht schaffen, die Ursache, also wenn ich nicht den Tumor entferne, sondern nur oben ein bisschen wegkratze und sage, jetzt darfst du aber nicht mehr kommen, dann wird es wiederkommen. Es hat eine Ursache, warum die Leute eben die AfD wählen. Und wenn wir heute irgendwie nur sagen, wir sind dagegen, statt irgendwie ordentliche Politik zu machen, dann werden die sich in den nächsten versprengten irgendwas kommen.
Also ich lasse diejenigen, die AfD wählen, nicht so einfach aus der Pflicht. Also diese Nummer mit dem Protestwähler, vielleicht 10% der AfD-Wähler.
Nee, die wissen alle ganz genau, was sie wählen.
Die wollen unsere Gesellschaft zerstören.
Und die wissen, was sie wählen. Die wissen, was ein Bernd Höcke, ich nenne ihn Bernd Höcke, möchte.
Okay. Tue ich auch.
Die wissen das. Das ist überhaupt, also das ist nicht die Frage. Die wissen, was sie wählen und die wollen das.
Wir müssen. Das ist auch so. Das ist ganz wichtig. Es gibt. Also für mich sind es drei Teile. Es sind wirklich die Protestwähler, dann sind es die total angenervten von den üblichen Kommunikationsabläufen, leicht gepusht von Bild und News, die nicht unbedingt Faschisten sind. Also nicht
aber schon so ein völkisches Denken der weißen Rasse und so weiter.
Das ist der große Unterschied.
Ach, gewissen Rassismus muss man schon haben.
10%, das wissen wir seit den 70er Jahren, da gab es die ersten Umfragen dazu, die immer wieder wiederholt wurden.
Ja.
Ab den 70er Jahren wissen wir, 10% der Deutschen denken, haben ein festgefügtes rechtsradikales Weltbild.
Ja.
Diese 10% hatten früher keine Partei. Das sind schon mal 10% der AfD weg. Aber ich habe ja immer noch 15.
Da muss man ganz ehrlich sagen, also wer irgendwie, und dann mache ich übrigens auch keinen Unterschied. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch jemand aus der Türkei, der die AfD wählt, hat ein rechtsextremes Mindset. Also ich meine, diese grauen Wölfe sind ja auch Rechtsextreme. Also
ich bin
jemand,
nämlich nur, Entschuldigung, da muss ich was zu sagen. Ihr beiden seid geimpft, nicht wahr? Ja, ich bin geimpft.
Ja, ich auch. Mehrmals.
Mehrfach.
Ja, ich habe.
Sie haben schon den Mikrochip drin. Sie haben den Mikrochip drin.
Bestimmt. Also, ich kann hier irgendwie mit meinem Handy drüber fahren, dann macht es Piep. Nee, ich habe aber gedacht, ich müsste schon längst tot sein. Also, Michael Wendler hat damals gesagt, wir sterben alle auf einen Schlag. Ich lebe immer noch.
Er hat nicht recht. Er hat nicht recht.
Und wissen Sie, was ich bin? Ich bin übrigens noch ein ganz großes Phänomen. Ich hatte noch nie Corona.
Ja, ich wohl. Ich wollte dazu sagen, schreibt einer, das ist übrigens auch dieser Trugschluss, der mir tierisch auf den Geist geht. Rechtsradikal böse, linksradikal gut. Was da hinter der Aussage steckt, ist egal. Ich sage das mal als Vertreter einer Mitte-Rechtspartei. Mit dieser Nummer konnten sie in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sicherlich kommen. Heute ist es so, die Gefahr, und das muss man auch deutlich so sagen, die Gefahr für unser Gemeinwesen geht von Rechtsradikalen, Rechtsextremen, ich sag's mal so, aus. Die Großzahl der Opfer von politischen Gewalttaten, rechtsextreme Gewalt. Hört auf, das immer gleichzusetzen. Ich will Linksradikale oder Linksextremismus nicht gutheißen, nur er hat bei weitem nicht das Risikopotenzial, was Rechtsextremismus hat, und es ist die klassische Form des Whataboutism, der jede Form der Differenzierung vermeiden will. Und deshalb blöd.
So, ich finde es irgendwie aber trotzdem auch schwierig, wenn Sie sich irgendwie als Mitte-Rechts bezeichnen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, die CDU in den Grundzügen ist ja nicht rechts, also CDU ist ja auch antifaschistisch, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also eigentlich natürlich. Von den Grundzügen wäre die CDU, müsste jeder CDUler, wenn ich sage Antifa und Antifaschist, müsste jeder CDUler sagen, hier.
Ja, natürlich.
Passiert nicht. Warum?
Bei Angela Merkel war es sowieso kein Problem, aber unter Helmut Kohl haben wir das noch so thematisiert. Wir sind die Partei der Mitte.
Ja.
Und Sie dürfen ja nicht verkennen, man wird ja heute, ich kann jetzt nur für mich reden, oft so unter dem Motto, geht auch zur SPD oder zu den Grünen. Nee, das ist ein wesentlicher Denkfehler. Ich bin immer Mitte gewesen. Ich bin in eine Mitte-CDU eingetreten. Die CDU hat, und das muss ich, da wollte ich Ihnen was zu sagen, weil Sie das geliked haben.
Was haben Sie geliked?
Ja, das sage ich Ihnen jetzt. Die CDU leidet eigentlich unter all denen, die jetzt austreten aus der Partei.
Ja.
Wir müssen, ja, Sie haben das bei einem geliked.
Weil ich seine Gründe verstehe.
Ja, ich verstehe viele Gründe. Ich sage nur, es ist falsch. Wir müssen uns diese CDU, ich sage es mal wir, zurückholen und zu dem machen, was sie war. Ja, und dann war sie eine Partei der Mitte. Und wenn ich jetzt die Trennung mache, dann war die SPD eine Partei der linken Mitte und die CDU eine Partei der rechten Mitte. Und da habe ich auch kein Problem mit. Aber genau das müssen wir schaffen. Wir müssen uns die wiederholen und nicht da rausgehen. Ich will diese Figuren wie die Tillmann Kubans und die Jens Spahns und alle die, die da großmäulig gerade durch den Reichstag flitzen, ja, und sagen, wir sind die Tollsten und wir sind die CDU. Nein, das seid ihr nicht. Ihr seid alles nur Großmäuler, die leider auch noch intellektuell ziemlich limitiert sind. Mhm. Und das muss man so offen sagen dürfen. Und deshalb ist es mir so wichtig, wir müssen uns die CDU zurückholen. Mit Merz hat etwas angefangen. Wissen Sie, woran der mich erinnert? Der erinnert mich an den Zauberlehrling bei Goethe.
Ja, die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los.
Ja, der hat da der hat da angefangen und gedacht, ich bin der Größte und Schackner und hat in der Folge auf einmal was mit, wo er selber drunter leidet.
Ja,
dass er von Herrn Döpfner und anderen gezwungen werden soll oder unter Druck gesetzt wird mit der AfD, mit denen der nichts zu tun hat. Ja. Das kann man bei allen Mängeln, die Friedrich Merz hat, mit denen hat er nichts am Hut.
Ja, das ist ja der einzige Grund, warum man ihn irgendwie noch, also ich meine, selbst wenn ein Herr Blome das sagt, dass der Merz im Prinzip in dieser Regierung die einzige Brandmauer noch ist, dann wird es mir Angst und Bange. Ich meine, Herr Blome, das muss man mal ganz ehrlich sagen, der sagt zum einen Chapeau SPD, weil sie sich ja so von ihr bewegt haben und es ist ein liberales, rechtes Reformpaket und das ist für ihn ein Kompliment. Ja? Also das findet der gut. Also, jemand sagt, ja?
Einen Moment, ich muss mal eben mein Abendessen klären, sonst verhungere ich.
Alles klar. Dann möchte ich noch mal ganz kurz was zu Margret Falke sagen. Liebe Margret.
Jetzt bin ich wieder da.
Okay, dann muss ich jetzt aber trotzdem ein Wort dazu sagen, weil es nervt mich. Margret Falke schreibt, die Linke sprengen nur die Stromnetze. Liebe Margret, wenn du dafür Beweise hast, dann würde sich Herr Dobrindt da interessieren für. Ansonsten ist eine Lüge und nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Nur mal so.
Also ich würde es lustiger sagen, wenn es die Linken waren, ja, irgendeine ominöse Vulkangruppe, lassen wir uns doch mal außen vor stehen, haben sie vor allen Dingen eins gemacht, sie haben den CDU-Spitzenkandidaten geschreddert.
Ja.
Indirekt.
Ja, auch das noch, ja.
Wissen Sie, warum ich das schlimm finde? Weil Wegener, so bekloppt er da agiert.
Ja, er ist nicht der größte Schweinehund. Ich bin dabei.
Nein, er ist nicht nur Habeck. Endlich taucht der Name Habeck auf. Nochmal. Wegener war eigentlich immer einer, der bei den wesentlichen Punkten Merz Kontra gegeben hat.
Ja.
Ja. Aber die Berliner CDU ist genau wie die ganze Stadt Berlin sowieso ein bisschen. Wir haben ja eben viel über Dysfunktionalität gesprochen.
Ja, ist es auch. Ja, ich bin da ja auch nicht dafür irgendwie was, ach Gott, es ist so schwierig und auch da muss ich sagen, ich meine, die Wohnungskrise, da muss man schon auch sagen, da ist ja jetzt nicht nur eben gerade in Berlin die CDU schuld, sondern da sind ja auch, ja, doch auch irgendwie auch bei den Linken ein paar Entscheidungen gefallen, die jetzt nicht so ganz zukunftsweisend waren. Aber auch da kann man sagen, meine Güte, man macht Fehler. Aber vielleicht könnte man einfach mal evidenzbasierte Politik machen. Und eben, was Sie sagen irgendwie, ich sage nicht ideologisch, sondern logische Politik. Sie sagen rationale und nicht irrationale Politik. Das wäre tatsächlich einfach mal wichtig, dass wir uns an Wissenschaftler halten, an evidenzbasierte Erkenntnisse und diese dann umsetzen, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Und es nervt mich so unglaublich, dass wir uns ständig von Nebenkriegsschauplätzen, von Ablenkungsfallen davon abhalten lassen. Tatsächlich, es ist mit Sicherheit schwieriger, aber es wird ja nicht leichter, wenn wir es ignorieren. Ne? Also es ist jetzt schon eine Mammutaufgabe, aber es wird ja nicht leichter, wenn wir es ignorieren oder wenn die Politik dazu führt, um jetzt auf das nächste Thema zu kommen, wenn die Politik etwas macht wie das Informationsfreiheitsgesetz, endlich, so umzugestalten.
Hörte mal, das IFG, ich hoffe, ja, der ist da. Der letzte Woche hat er 100 Mal IFG untereinander,
ja, IFG, IFG.
Ich habe dieses IFG bis zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl es mal Teil einer kommunalpolitischen Auseinandersetzung, ja, war, die Erkenntnisse, die aus diesem IFG gewonnen wurden. Ich habe jedenfalls das dann genutzt und habe einen befreundeten MdB angeschrieben, der selber in dem Bereich auch tätig ist, und habe gesagt, hör mal, Günther, was ist denn da eigentlich mit diesem IGF los? Die regen sich da alle so drüber auf. Und dann merkte man, und das ist übrigens typisch für die Politik, und das ist auch nichts Böses, das ist normal, man hat zu einzelnen Themen immer Leute, die das vorbereiten, die das machen, und dann vertraut man denen auch. Also ich kann nicht jedes Gesetz, was ich verabschiede, auch in der Kommune, kann ich nicht jeden Beschluss, den wir machen und kennen. Also da verlasse ich mich drauf, wenn der sozialpolitische Sprecher bei uns in der Fraktion sagt, das ist gut, dann hebe ich meine Hand, dann ist das gut. So funktioniert das. Er war jedenfalls erkennbar nicht damit beschäftigt. Und schrieb dann, ja, das Problem sei wohl, und das könne er auch vom Innenministerium bestätigen, dass zwei Abteilungen allein in diesem Ministerium nur noch diese Anfragen beantworteten. Und er fände nun gut, dass mit den Organisationen, dass die nicht mehr anfragen dürften, das könnten dann ja quasi Private als deren Proxy machen. Über das Thema Geld haben wir nicht mehr gesprochen. Ich habe mich dann mal ein bisschen weiter damit beschäftigt und bin dann auf eine ganz andere, auf einen ganz anderen Punkt gekommen, der für mich entscheidend ist. Mhm. Und da geht es mir jetzt weniger um den blöden Philipp Amthor oder so, ja, der ja wenigstens in der Heute-Show noch sich Mühe gibt. Der übrigens, wenn er mit der AfD im Bundestag umgeht, ganz gut macht. Aber unabhängig davon.
Aber ein Burschenschaftler als Büroleiter, ja, eingestellt,
ja,
hat, ne?
Ja, ja, ja. Ich wollte jetzt auch nicht über Philipp Amthor reden. Ich wollte damit nur sagen, zwei Dinge sprechen für mich dagegen, daran was zu ändern. Zwei entscheidende Dinge. Ein demokratischer Staat lebt von dem Vertrauen, was seine Bürger in ihn haben. Und ein Gesetz, auf dessen Basis ich alles hinterfragen kann, schafft Vertrauen. Das bildet Vertrauen.
Ja.
Wenn ich das abschaffe, egal aus welchen Gründen, wenn ich das abschaffe, dann zerstöre ich Vertrauen. Und dann passiert genau das, was ich dann auch unter meinem Beitrag dazu gelesen habe, dass das natürlich genau von denen käme, die darunter gelitten hätten. Spahn und...
Ja.
Hallo. Spahn und Amthor.
Naja, und Frau Reiche. Mich,
ja, ist doch ganz egal. Frau Reiche ist doch sowieso. Wissen Sie, daran sehen Sie übrigens den Unterschied. Also wissen Sie, woran Sie den Unterschied zwischen der Basis-CDU und denen in Berlin erkennen? Frau Reiche. Ich lese in der Zeitung, die kriegt Standing Ovations in der Bundestagsfraktion. Mhm. Und ich kenne kaum einen CDU Parteifreund, der die gut findet.
Ja, ja.
Aber ich wollte nicht über Katze. Ich wollte noch über das Gesetz reden, weil ich mir die Mühe gemacht habe, mich zu informieren. Jetzt will ich darüber auch reden, liebe Frau Kollegin.
Ja, bitte sehr gerne.
es gibt noch etwas, und das ist ein Satz, der mich sehr geprägt hat. Wir hatten mal einen Bundestagsabgeordneten bei uns in der Stadt in den 1980er und 90er Jahren. Des letzten Jahrhunderts, da war Bundeshauptstadt noch Bonn. Und da war dieser Sitz in der Gladbacher CDU auch noch sehr begehrt, weil das waren 90 Kilometer, da konnte man abends auch wieder nach Hause und so, war alles schön. Und der hat mal auf einem Kreisparteitag, da haben wir über die Frage gesprochen, wie viele Stadtbezirke, also Unterverwaltungseinheiten es innerhalb der Stadt geben sollte. Und die FDP wollte das reduzieren. Wir wollten das eigentlich nicht, weil das auch unsere Bindung an den Bürger stark gemacht hat. Wir mussten nachher nachgeben, leider. Denn es ist genau das passiert. Es ist eine weitere Entfremdung eingetreten. Und eins der Hauptargumente war Geld. Und dann hat er mal gesagt, dann leitete der den Parteitag so als Versammlungsleiter. Und dann sagte der, Geld ist nie ein Argument, wenn es um Demokratie und demokratische Funktionsweisen geht, denn Demokratie kann Geld kosten und Demokratie darf Geld kosten. Sprich, das ist kein Argument. Und das ist für mich total schlüssig, auch bei diesem IFG. Wenn, ja, dann kostet es halt Geld. Pech gehabt. Mhm. So ist es. Ja? Ja. Also so einfach ist das. Ohne jemals jetzt mich da Verschwörungstheorien hinzugeben, ich halte diesen Weg für falsch.
Ja.
Dass man den Eindruck haben kann, ja nun, natürlich haben einige Leute ungern Kontrolleure im Nacken.
Das ja. ist so. Na ja, leider. Klar. Aber das liegt aber auch so ein bisschen an dem Selbstverständnis aktuell der Politik. Also ich würde ja sagen, die Politiker sind unsere, also sind für uns da, so, das wäre ja der Umgedrehte. Und wenn ich sozusagen als Steuerzahler ja im Prinzip Dienstherr der Politiker bin, müsste ich doch auch Rechte haben, eben nachzufragen, was da eigentlich mit meinem Geld passiert. Und wenn ich eben das immer mehr einschränke und dann so ominöse Begriffe wie berechtigtes Interesse, für das es ja gar keine wirkliche Definition gibt. Außerdem ist es so, dass denn die Namen von Beschäftigten ja heute schon geschwärzt sind und dass es nicht nachweisbar ist, dass NGOs über die Maßen Anfragen stellen, dass das alles Strohmann-Argumente sind. Da geht es meines Erachtens darum, dass man nicht keinen Bock mehr hat, dass man einem in die Karten schauen kann. Weil wir ja, wenn wir jetzt mal durchgehen, welche Skandale in den letzten paar Jahren irgendwie aufgedeckt worden sind, rein durch dieses Informationsfreiheitsgesetz, dann würde ich auch sagen, ja, mir wäre das auch unangenehm. Also so aus Politikersicht, ja. Weil man einfach nicht mehr so viel Scheiß bauen kann, wie es halt früher mal war. Und Jens Spahn ist ja das beste Beispiel. Es wäre ja gar nicht so rausgekommen.
Ich muss mal ganz kurzer Einschub, wenn Sie gestatten.
Ja.
Hier schreibt jemand, der schreibt die ganze Zeit schon so etwas, das ist der, glaube ich, auch mit der Impfung. 2013 sind CDUler, SPDler und FDPler in die AfD eingetreten, waren die alle rechtsextrem.
Wahrscheinlich.
Und dann kommt ja das mit den Linksextremen. Ich wollte was anders sagen. 2013 war die AfD eine ganz andere Partei.
Außerdem.
Da hatten wir einen Vorsitzenden, ich glaube, das war noch Bernd Lucke. Oder es war die Petri. Also es war jedenfalls zu der Zeit, die AfD war durchsetzt von, man nennt die oft nationalliberalen Kreisen, nur die sind ja alle verschwunden.
Yeah.
Die sind ja alle weg, die sind alle rausgeekelt worden. Ja, heute war der Letzte. Das war aber nur ein Einschub. Ich wollte nochmal zurückkommen. Also gehen wir mal davon aus, dass Leute wie die von Ihnen zitierten etwas nicht wollen.
Ja.
Dass man nämlich mit einfachen Mechanismen irgendwas rauskriegen kann.
Ja.
Was machen Sie dann? Was machen Sie dann? Sie lassen ein Gesetz stehen, erschweren das aber in wesentlichen Punkten so, dass es nur noch eine Hülle ist. Also, die NGO nehme ich raus, weil eine NGO wird diese Gelder für Anfragen, wenn sie Geldkosten zur Verfügung stellen können, sie haben. Hm. Ein Privatmann wird sich das schon 100-mal überlegen, ob er, wenn ich eine NGO hinter ihm stehe, sagt, wir zahlen das. Was dann wieder steuerlich problematisch werden würde. Aber lassen wir das mal außen vor. Eine Privatperson wird sich das 3-mal überlegen. Und jetzt kommen wir genau zu dem, da bin ich als Jurist zu Hause. Jetzt kommen wir zu dem Begriff des berechtigten Interesses. Das berechtigte Interesse an einer Sache, über das kann ich so trefflich streiten. Wann jemand ein berechtigtes Interesse, also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, ob irgendwo am Autobahnkreuz, weiß ich nicht, Mönchshof-Dreieck in Frankfurt, ja,
okay.
Also weg von mir. Wenn ich mich da für irgendwas interessiere, dann kommt irgendjemand und sagt, warum interessiert Sie das denn? Sie wohnen doch da gar nicht.
Mhm.
Sie haben doch damit gar nichts zu tun. Was wollen Sie? Und dann fange ich an, vor Verwaltungsgerichten, deren Laufzeiten ich ja auch kenne als Jurist, darüber zu streiten. Ja, wir streiten jetzt noch über Corona-Rückzahlung, jetzt noch. Ja, dann fange ich an, vor einem Verwaltungsgericht zu streiten. In 3 Jahren oder 4 Jahren kriege ich Recht. Und dann interessiert mich das als Bürger nicht mehr, mal abgesehen davon, dass ich dieses Geld dafür nicht ausgeben wollte. Auf Deutsch ist das keine Einschränkung, es ist eine verklausulierte Abschaffung dessen, was dieses Gesetz will. das kann man nicht wollen.
Ja.
Und da komme ich wieder damit zu sagen, das ist für mich keine Frage von rechts oder links. Das ist für mich eine Frage des Anstands. Und da kann ich als CDU-Mann nur sagen, Leute, ihr macht einen Fehler damit.
Ja, es ist ja nicht nur
weil das, was ihr einspart, Personal, das kostet euch ein Vertrauen. Ja. In einer Zeit wie der jetzigen so viel ist albern.
Wo ich mir denke, wir haben doch gerade die größte Vertrauenskrise in etablierte Parteien. Und das ist doch jetzt wieder Wasser auf die Mühlen der AfD, die sagen, seht her, sie wollen es. Ja, wo ich mir irgendwie denke, können wir nicht einfach mal richtig transparent. Auch diese ganzen Skandale und Skandälchen sind immer, das ist ja immer der wahre Kern in diesen Verschwörungstheorien. Und das ist doch das große Problem, dass wir im Moment Politik machen. Die AfD muss nichts tun. Sie müssen immer nur sagen, seht her, wir haben es euch gesagt. Seht her, wir haben es euch gesagt. Hier, Politiker kommen mit allem durch. Wenn wir kommen, räumen wir auf. Seht her, Politiker veruntreuen Gelder. Seht her, schau, die Politiker haben keine Ahnung, was bei euch los ist. Seht her, es ist egal, was in deren Parteiprogramm steht. Dass da genau das Gleiche und noch viel schlimmer drin steht, interessiert ja die Wähler nicht. Aber sie können die ganze Zeit sagen, seht her, wir haben es euch doch gesagt. Und deswegen verfängt es. Deswegen, weil es einen wahren Kern hat. Und wenn wir nicht diesen wahren Kern endlich mal ausmerzen und endlich mal dazu kommen, dass Politiker tatsächlich redliche Politik machen müssen, und ich rede nicht von links oder rechts, sondern redliche Politik machen und mit ihren Entscheidungen gerade stehen müssen und vielleicht sogar die Verantwortung für politische Entscheidungen übernehmen müssen.
Da
dann kriegen wir das nicht
sage
hin.
Da sage ich Ihnen als Verfassungsrechtler, da habe ich ein großes Problem mit, der ich nicht bin. Aber als jemand, der Verfassungsrecht oder der das Grundgesetz auch in der Ausbildung hatte, da gibt es gute Gründe für, dass es das nicht gibt. Und das ist auch richtig so. Da sollten wir aber jetzt gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich etwas anderes. Das hat früher anders funktioniert. Wenn jemand Mist gemacht hat, dann kam das raus über die Presse, über die freie Presse. Und wir alle kennen die Skandale. Also meine politische Geschichtskenntnis in der Bundesrepublik ist auch gepflastert von Skandalen. Mhm. Und die sind ja alle zurückgetreten dann auch. Und das ist auch richtig. Und das ist auch gut so.
Die kamen auch wieder. Bisweilen.
Ja, lassen wir. Ach ja, die meisten. Also nehmen wir mal die letzten beiden, die mir jetzt einfielen mit veritablen Skandalen, wobei der eine eher lächerlich war. Das war KTG und also Gutenberg und das waren Andi Scheuer.
Naja,
beide werden aus unterschiedlichen Gründen nicht wiederkommen.
Also ich Gutenberg mit seiner Doktorarbeit, das ist ja noch eine Petitesse. Ich finde, dass er irgendwie mit August Intelligence und dass
Skandale.
Er übrigens auch übrigens in den Listen von Peter Thiel aufgetaucht ist. Das finde ich viel interessanter.
Ja, also wissen Sie, da tue ich mich auch ein bisschen schwer. Es gab da hat sich, ich glaube, auch der Spiegel mal die Mühe gemacht über dieses eine ominöse Treffen, wo Spahn zwei- oder dreimal war, wo Peter Thiel auch war, da gab es irgendeinen Kreis, den hat Peter Thiel gegründet und dann war vor zwei, drei Wochen mal der große Skandal.
Ja.
Dann kommt dann nachher raus, wenn man also bereit ist, mal den Skandal beiseite zu lassen und sich genauer zu informieren, dass Peter Thiel mit diesem Kreis gar nicht mehr viel zu tun hatte. Schon zu dem Zeitpunkt, als Spahn da war. Ich habe aber ein ganz anderes Problem. Und da kommen Sie nämlich auf die wahren Punkte. Auf die wahren Connections. Nehmen Sie mal ein Beispiel. Erzählte letzte Woche ein hessischer CDU-Mann. Auch nicht aus der, also nicht Basis, hierarchisch sehr viel höher als ich. Der sagte zu Recht und wies nochmal auf was hin, was mich auch total abgenervt hat, als es passiert ist. Und da kommt die Thiel-Connection, deshalb erzähle ich das. Es gibt einen Podcast, mit dem ist Carsten Linnemann, wir sollten uns mal überlegen, eine Tournee zu machen.
Ja.
Da ist Carsten Linnemann mit seinem Podcast einfach mal machen durch die Lande gefahren. Und da hatte er als Stargast Sebastian Kurz.
Oh, Sebastian ja, es passt. Kurz. Die sind auch eine Schlagmensch.
Sebastian Kurz, die Halle war voll.
Ja, verstehe ich.
Der alte österreichische Kanzler. Sebastian Kurz wiederum steht für Thiel, der arbeitet für ein Thiel-Unternehmen, nachdem er als Bundeskanzler aufhören musste.
Wissen Sie eigentlich, dass der Sohn vom Döpfner auch für Thiel arbeitet? Mhm. Ist doch interessant, hä?
Ja, aber ich komme nochmal zurück auf Sebastian Kurz, weil ich nehme dem persönlich was übel. Das kommt gleich. Ach. Persönlich.
Okay.
Also, jedenfalls fährt er durch die Lande und lässt sich dann mit seinem Podcast einfach mal machen. Setzt er sich auf eine Bühne vor ein paar hundert Leuten und präsentiert Sebastian Kurz als jemand, der dann da lamoyant erzählt, wie zu Unrecht er verfolgt ist und dass da nur die österreichischen Grünen hintersteckten, und gab dem da den Raum, das zu bejammern. Und dann sage ich, das ist genau das, was ich am Anfang unseres Gesprächs bemängelt habe, dass wir als CDU uns auf albernste, lächerlichste Kulturkampfthemen einlassen und diese Kulturkampfthemen dazu führen, dass sich diese Partei verändert und diese Partei keine Politik mehr macht, sondern sich irgendwo hinstellt und da faseln dann irgendwelche Leute von Linksgrünen. Übrigens, hier muss mehr geliked werden. Ich habe mal gehört, alle müssen oben liken, weil sonst
like in YouTube mal oben. Und so. Genau, ja, like mal oben, ja, macht mal einen Like.
Like mal oben, liken, Glöckchen liken.
Und auch beim Herrn Breimann ein Abo da lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, aber nur deshalb erzähle ich jetzt, warum ich mit Sebastian Kurz ein persönliches Problem habe.
Ja.
Weil Sebastian Kurz habe ich die hässlichste, aller hässlichste Parteifarbe meiner Partei zu verdanken. Cadenabia Blau. Als Sebastian Kurz, Cadenabia ist der Ort am Kummer See, wo Adenauer immer Urlaub gemacht hat. Da ist so ein Haus, das hat heute die Adenauer Stiftung. Und dann haben die irgendwann gesagt, Türkisblau habe ich gar nichts gegen, aber für eine Parteifarbe gruselig. Und dieses Blau ist entstanden, weil die CDU unter Ägide von Carsten Lindemann auf die Idee kam, wir müssen mal neuer und frischer werden. Und Sebastian Kurz hatte ein Jahr vorher mit der ÖVP genau das Gleiche gemacht. Mhm. Dann wurde aus der langweiligen, in Anführungszeichen, ÖVP die neue ÖVP-Liste Sebastian Kurz und kriegte was? Auch so eine Farbe. Ja. Grün, blau, minzig. Und jetzt haben wir auch so eine Farbe. Und jetzt stehe ich beim Straßenwahlkampf, wenn alle Parteien da sind, und habe eine Farbe, die irgendwie... Nee. Und wir hatten früher das schöne Angela Merkel Orange, davor hatten wir Rot, wir hatten Dunkelblau, das war alles okay. Aber dieses Cadenabia, so nennen die das, Cadenabia Blau, die Eingeweihten sagen auch Röndorf blau. Ja, da soll so mit ja was transportiert werden. Das nehme ich Sebastian Kurz persönlich übel. Hätte der diesen Mist bei der ÖVP nicht gemacht, müsste ich nicht über diese Farbe nachdenken. Wir haben,
muss wenn das, es Ihr einziges Problem ist mit Sebastian Kurz, mir würden da andere Dinge einfallen.
Ja, ich habe auch viel mehr mit dem, aber es sagt so viel über die politische. Leute, die über sowas nachdenken, haben auch einen schrägen politischen Ding. Jedenfalls hatten wir letzte Woche, gab es so, da mussten die Ortsverbandsvorsitzenden unseres Kreisverbandes trafen sich, da kam wieder irgendjemand, der sollte uns schulen, wie ja, irgendwas um Wahlkampfstände ging. Dann sitzt man immer da, ich habe viele Wahlkämpfe geleitet und naja, sagt man, will dann ja auch nicht so arrogant sein und sagt dann auch nichts dazu, hört sich das alles an, die Jüngeren sind dann ganz beflissen. Bis zu dem Zeitpunkt, als er sagte, wir müssen über die Kleidung an den Wahlkampfständen nachdenken und wir müssen alle mit so Cadenabia-blauen Shirts rumlaufen. Da habe ich gesagt.
Ja,
da habe ich gesagt, es geht auch um Authentizität in der Politik. Und wenn ich mich verkleide als jemand, der sich viel Gedanken über seine Kleidung macht, und renne auf einmal in so einem Cadenabia-blauen Shirt rum. Boah.
So, ja, vor allem, weil die ja immer nicht schön sind, ne? Weil die auch, also diese Wahlkampfshirts sind ja auch meistens irgendwie gar nicht so schön. Also parteiübergreifend. Das hat sowas
ja,
wie
also mit dem
Messeauftritt.
Hampelmann, wir sind ja jetzt ein bisschen anekdotisch geschwätzig unterwegs, ich
Ja.
zumindest. Ihr schreibt einem meiner, Herr Breimann, das müssen Sie das aber vor allem dem Hampelmann Lindemann übel nehmen, denn der hat es ja kopiert. Also jetzt sage ich zu Christian, jetzt sage ich zu Lindemann nochmal das, was ich schon oft gesagt habe. Der Typ ist menschlich total nett. Das mag man mir glauben oder nicht. Ich erzähle auch, da gab es mal eine Gelegenheit. Ich war damals noch Vorsitzender bei uns der Mittelstandsunion. Bin ich nicht mehr drin, aber damals war ich doch noch Kreisvorsitzender. Und Lindemann war Bundesvorsitzender. Und derjenige, der Lindemann am Flughafen in Düsseldorf abholen sollte, war ausgefallen. Und dann hieß es, dann rief mich der MdB an und sagt, Dieter, du musst den abholen, weil ich sage, ja, okay, kein Problem. Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe den abgeholt und nur damit wir uns direkt verstehen, Herr Lindemann, ich bin Linke. Dann sagt er zu mir als ersten Satz, ja, das hat mir Ihr Freund Günter Krink schon erzählt, dass Sie so ein bisschen links sind. Und dann haben wir auf der Rückfahrt, es war auch noch Stau, war Berufsverkehr, fast eine Stunde. Sehr persönlich, überhaupt nicht über Politik, über relativ tiefschürfende Themen, total sympathisch, offen, zugewandt. Ein total netter Typ. Und seitdem kann man, Carsten Lindemann, politisch können wir gerne drüber streiten. Ja, wir können auch über Cannabia Blau streiten, aber Carsten Lindemann nehme ich persönlich nichts übel. Muss ich leider so sagen.
Ja, doch, ich nehme Herrn Lindemann doch. Also, ja, nur weil der einmal nett war. Also ich nehme Herrn Lindemann immer noch das mit der GEZ der übel und dass er irgendwie das Presserecht einschränken wollte. Das nehme ich ihm schon ziemlich übel, weil es sind schon ganz schön autoritäre Züge. Und es sollte ein Herr Lindemann durchaus wissen, dass das nicht geht. Also, und außerdem nehme ich ihm so einige andere Aussagen auch übel. Es mag schon sein, dass der persönlich irgendwie ein ganz netter Typ ist. Aber weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, vielleicht ist auch Alice Weidel persönlich irgendwie, wenn sie in Berlin
nee.
Feiern geht, in Berghain auch irgendwie ganz nett.
Ja,
ich weiß es ja
das,
nicht.
Also, das finde ich übrigens, das, jetzt muss man sagen, das muss ich zu Lindemann noch sagen, von Lindemann ist auch verbrieft, auch er wäre bei einer CDU-AfD-Nummer weg. Das ist verbrieft.
Ja,
das
weiß
ich.
Das stimmt.
Das
da hat er ja diese Rede
auch
auf dem Parteitag, wo er ja richtig heiser geworden ist und da rumgebrüllt hat und wirklich emotional engagiert war. Davon gehe ich tatsächlich auch aus, dass ich glaube, dass er das nicht macht. Bei vielen anderen, glaube ich, denen ist es einfach egal. Also,
wissen Sie, warum alles Weidel nicht nett ist? Und ich wundere mich immer, wenn die Leute auf Social Media ihre Heilserwartungen in die nächste Bundeskanzlerin, Alice Weidel. Und wie toll die auftritt. Wer diese Frau beobachtet, der merkt auch vor allen Dingen eins schon an ihrem Sprechen, die ist total unecht.
Ja, natürlich.
Ja, also
es steht ja in ihrem... Es steht ja in ihrem Jahrbuch drinnen, das ist da irgendwie über sie wurde geschrieben, es gibt keinen Menschen, der so gut lügen kann wie sie.
Ja, und wenn Sie sich einfach mal überlegen, Sie haben das so schön im Berghain gesagt, also wenn ich mir überlege, dass deren Lebensgefährtin, die haben zusammen zwei Kinder, leben in der Schweiz, die Lebensgefährtin tummelt sich in der linken Szene Berlins, in der linkskulturellen Szene Berlins rum.
Dunkelhäutig?
Ja.
Sri Lanka?
So, ich sag ja, da passt gar nichts.
Ja, aber das gleiche Problem haben Sie doch auch mit diesem blöden, wie heißt der, der FDPler, der jetzt Generalsekretär ist, Martin Hagen? der für R21 gearbeitet hat, dort Geschäftsführer ist und eine dunkelhäutige Frau und zwei dunkelhäutige Kinder hat. Wo ich mir denke, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt doch nicht Politik machen, die dazu führt, dass eure Kinder leiden werden. Und nur weil ihr glaubt, dass die geschützt sind, es ist die Stimmung. Es steht nicht drauf, ich bin die Tochter von Martin Hagen und bitte greift mich nicht an. Es steht nicht drauf, ich bin das Kind von der Alice Weidel, bitte greift mich nicht an. Sondern da steht drauf, ich bin ein dunkelhäutiges Kind und ich gehöre hier nicht her.
Ja,
das
aber
ist
Sie
es
haben,
doch. Das ist doch
Sie
eine haben, Katastrophe.
Ja, aber Sie haben, also erstens ist die FDP mega, wie sagt man heute, lost. Die ist so lost, loster geht's gar nicht. So, also die FDP, auch da als CDU-Mann, ich habe immer ein Herz für die FDP gehabt, habe sie auch einige Male gewählt in meinem Leben. Irgendwo tut mir das weh, wenn ich diesen Verfall der FDP erlebe. Wenn ich jetzt, und jetzt kommt der Unterschied, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob Sie eine reaktionär, so nenne ich es mal, wenn Sie eine reaktionäre Politik vertreten, offensiv und nach vorne bringen wollen, oder wenn Sie eine faschistische Politik nach vorne bringen, das ist schon ein Unterschied, den sollte man machen. Und bei Alice Weidel kommt ja, bei Alice Weidel kommt etwas hinzu. Wenn Sie jetzt über die Kinder reden, Alice Weidel lebt in der Schweiz, diese Kinder werden nie was von dem mitkriegen, was in Deutschland passiert.
Vor ihrem Haus sind Proteste gewesen. Vor ihrer Wohnung waren krasse Proteste. Und ganz ehrlich, jeder in der Schule wird wissen, wessen Kinder das sind. Also davon können Sie ausgehen, dass das nicht zu verheimlichen ist.
Ja, natürlich. Ich will auch nicht alles Weidel verteidigen. Für mich, die Frau...
Nein, aber dass man seinen Kindern antun kann, das ist es, was ich nicht verstehe. Ich kann verstehen, wenn wir hier irgendwie über Seenotrettung reden, was ich ja auch schon ganz fürchterlich finde, irgendwie, wenn man sagt, ja, und dann werden die Schiffe versenkt oder dass wir Leute an der Grenze widerrechtlich zurückweisen, die kenne ich nicht. Da kann ich irgendwie mich davon distanzieren und oder wenn ich bei Kick ein T-Shirt kaufe, das irgendwie 2,99 ist, kann ich mich auch noch davon distanzieren, dass das vielleicht ein Kind gefertigt hat. Aber wenn ich eine Politik mache, die meinen Kindern, dem Wichtigsten in meinem Leben, massiv schaden wird in ihrem weiteren Lebensweg. Wenn ich das mache und auch eine Alice Weidel wird wissen, wenn die AfD mal wirklich an der Macht ist, wird sie weg sein. So schlau wird sie sein. Ja, sie wird nicht die Bundeskanzlerin Alice Weidel, sondern das wird Bundeskanzler Bernd Höcke.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, Alice Weidel, aber das ist eine Vermutung, weil ich sie zum Glück nicht kenne. Alice Weidel, und das ist ja, wie gesagt, diese ganze Frau ist unecht. Ich finde, das merkt man auch. Die redet unecht, ist alles unecht, da ist nichts echt an der Frau. Und ich denke, wenn ich mir das anhöre, wenn ich die erlebe, wenn die so gestellst, diese Klemmschwester da spricht und so, das ist alles künstlich, ist ein Kunstprodukt. Und natürlich würde die nie Bundeskanzlerin. Da sind wir einer Meinung. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass die AfD keinen Bundeskanzler stellen wird. Ich bin aber der Meinung, dass die AfD... Ich muss ein bisschen zum Ende kommen, weil erstens ist mein Akku fast leer, zweitens muss ich essen gehen, aber ich wollte noch, das sage ich jetzt noch, bevor die Literaturempfehlung noch kommt, zum dritten Mal. Ich glaube, dass Alice Weidel jemand ist, der so karrierebesessen, so karrieregeil ist, dass sie diese Chance, im Rampenlicht zu stehen, bedeutend zu sein, vor ihr haben Leute Angst, das nutzt die aus. Und die AfD, nur einen Satz, und das ist die wahre Gefahr, nicht, dass sie den Bundeskanzler stellt. Die wahre Gefahr ist, und da bin ich wieder beim Anfang, ist der Osten, weil der Osten natürlich unser föderales System völlig durcheinander schmeißen wird. Ja, wir dürfen, das würde schon in Sachsen-Anhalt passieren, das würde schon beginnen. Und da liegt die wahre Gefahr. Und deshalb muss man jetzt den Stopper setzen. Und zwar nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr, sondern jetzt. Ja. Ja, und zwar mit allen Möglichkeiten, die man hat. Sei es da auf der Straße Wahlkampf machen. Ich kann, Wenn Sie sehen, wie die AfD im Osten reagiert auf Leute, die ihr nicht zu Willen sind. Wie mies damit Leuten. Ja, ich vertrete inzwischen mehrere als Anwalt.
Und vor allem, wie krass unsympathisch die auftreten. Also auch mit diesen Videos in Sachsen-Anhalt, wie da mit Leuten umgegangen werden wird, wie die runtergemacht werden, wie da Zwischenrufe gekommen, wie da auf den Tischen rumgehämmert wird, wo ich mir denke, das ist eine Pöbeltruppe. Und das sehen doch die Leute. Und da kann ich doch nicht sagen, hey, die vertreten mich. Da muss mir doch klar sein, wenn ich die wähle und ich denen nicht hundertprozentig zu Pass sind, werden die mit mir genauso umspringen. Diese Pöbler wie auf dem Schulhof.
Weil die Wähler sind auch Pöbel. Ich sag das so. Das ist nicht bei allen so, aber bei vielen. Ich lasse die nicht außer Pflicht. Ja. Jeder, und wie gesagt, ich kenne die Mobbing-Opfer. Jeder, der diese Partei wählt, muss wissen, er wählt Mobbing, er wählt Menschenfeindlichkeit, er wählt das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Und jetzt bin ich, ich muss weg. Aber wir sind ja alle umfassend. Ja. Sport hatten wir, glaube ich, am Anfang auch schon, weil ich gesagt habe, die Holländer sind auch lange raus. Literatur. Die Geschwister Oppermann, Leon Feuchtwanger. Wer dieses Buch liest, was 90 Jahre alt ist, und liest, wie es damals war, wie damals die NSDAP betrachtet wurde. Die AfD ist nicht die NSDAP, aber es sind Faschisten. Wer das liest,
dem wird's
fühlt sich immer wieder an, dem wird's anders und der fühlt sich immer wieder an heute erinnert. Mir geht es bei der Lektüre so ein bisschen so, ich habe in der Corona-Zeit noch mal die Pest von Camus gelesen. Da ging es mir auch so. Da habe ich gedacht, du liest hier was, wo es um eine tödliche Sekte geht. Sekte.
Tödliche Krankheit.
Tödliche Sekte. Nee, eine tödliche Sekte ist die AfD. Ja, um eine tödliche Seuche geht. Und während du das liest, passiert das gerade. Ja. 1:1 draußen. Gruß von als Geimpfter. Und auf der anderen Seite habe ich da, muss ich dran lesen. Also wer gerne liest, wirklich, Leon Feuchtwanger, die Geschwister Oppermann.
Haben Sie das gerade noch gelesen? Also wir Geimpften, also wir, die uns geimpft haben, haben an unsere Kinder dieses Gift übertragen. Ich finde es spannend, wie das funktioniert, weil wenn ich geimpft bin, wie das an meine Kinder geht. Aber es scheint irgendwie da eine höhere Macht zu sein.
Ich bin ja in Holland. Und hier in Holland erzählte mein Filius eben, der sagte, hier gibt es immer nur Frittiertes, der isst das aber mit Wonne. Ja. Hier in Holland esse ich immer Fritten. Die gibt es hier sowieso immer zum Essen dazu. Mit Frittensaus, also das Mayo. Und die Mayo schmeckt mir anders, seitdem ich geimpft bin. Das ist so.
Ja. Das Sie ist jetzt. Was sagen. Ich wollte noch einen Aufruf, bevor ich Ihnen das letzte Wort überlasse. Und zwar, weil Sie ja gesagt haben, hier Tournee. Ja, wenn wir schon Tournee machen, dann möchte ich bitte, dass alle, die jetzt hier zuhören und bis zum Ende zugehört haben, im Video kommentieren, wo wir überall hingehen sollen. Und dann
sollen
schauen wir mal, wie
machen?
Das wäre lustig.
Wir das mal machen?
Ja,
wäre
klar.
Ja super lustig.
Oder?
Das wäre ja wirklich schön. Ja.
Also ich mal, bin da dabei.
Ich bin Halbrenner, ich habe für sowas immer Zeit.
Ja,
nur montags haben wir Fraktionssitzung, da kann ich
Gut, montags machen wir es nicht, machen wir es Sonntagabend, bleiben wir bei unserem Termin.
Alles klar, ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche.
Nächste Woche.
Ich gehe jetzt Fritten mit Frittensauce essen.
Das war Progressiv trifft Konservativ. Na, das kann ja heiter werden. Jeden Sonntag live auf YouTube und montags überall, wo es Podcasts gibt.